Es ist eine besonders dunkle Nacht auf der philippinischen Insel Lubang. Ein kleiner Junge, der mit seiner Familie in einem einfachen Haus am Rande des Waldes lebt, liegt im Bett und hört aus der Ferne ein leises Rascheln. Und dann das Knistern von trockenem Laub und Schritte, die sich der Hütte zu nähern scheinen. Der Junge glaubt zu wissen, was da durch die Gegend schleicht. Seine Großmutter hatte ihm oft Geschichten erzählt von den Wesen aus dem Wald. Düstere Wesen, die ihre Form verwandeln können. Mal tarnen sie sich als Menschen, mal als werwolfartige Tiere. Immer auf der Jagd nach neuen Opfern, um sich von ihrem Blut und ihrem Fleisch zu ernähren. Aswangs nennt man diese Kreaturen auf den Philippinen, die in Behausungen tief im Dschungel leben, teilweise sogar in den Bäumen. Auf Lubang scheinen die Aswangs seit längerer Zeit besonders aktiv zu sein. Manche sagen, das wären die Geister der toten Soldaten, die hier während des Zweiten Weltkrieges stationiert waren. Nicht nur der kleine Junge hört sie in dieser und vielen weiteren Nächten. Immer wieder werden die Bewohner der Insel nachts von Schritten und Schreien, manchmal sogar Schüssen aus dem Schlaf gerissen, die tief aus dem Urwald kommen. Und immer wieder werden die Einheimischen von den geisterhaften Wesen heimgesucht und bestraft. Als der kleine Junge und der Rest des Ortes am nächsten Morgen erwacht, stellen sie fest, dass ein großer Teil der Felder verbrannt ist. Die ganze Ernte ist verschwunden oder zerstört. Und so wird es immer wieder passieren. Und nicht jede Nacht werden alle Menschen und Tiere auf dieser Insel überleben. Viele Jahre später macht sich ein junger, abenteuerlustiger Mann aus Japan auf den Weg nach Lubang. Er hat eine Art Bucketlist mit drei Dingen, die er in seinem Leben erreichen will. In China einen Panda in freier Wildbahn treffen, im Himalaya einen echten Yeti sehen und nach Lubang reisen, um den Mythos um das, was da im Dschungel vor sich geht, aufzuklären. Zwei der drei Punkte auf dieser Liste wird er abhaken können. Ein Punkt wird ihn das Leben kosten.
Von Studio Bummens. Ein True Story Podcast. Unfassbare Geschichten übers Leben, den Tod und alles dazwischen. Eigentlich zu strange, zu schlimm und manchmal auch zu schön, um wahr zu sein. Mein Name ist Lotti und ich heiße euch herzlich willkommen im Plothaus. Die Legende vom letzten Soldaten.
Hallo, hallo Parshad.
Hey.
Ich freue mich so doll, dass du da bist.
Ja, eine unfassbare Ehre. Vor allem ist es alles so, was du machst in diesem Podcast. Es ist einfach meine Leidenschaft neben allem, was ich mache. Aber ich liebe und brenne und ja, ich würde sogar ohne zu übertreiben sagen, ich sterbe für solche Stories.
Wow. Ey, dann bist du hier heute wirklich genau richtig. Die Frage wäre auch, wie sind so deine ersten Emotionen nach dem, was du da gehört hast? Was ist in dir gerade vorgegangen?
Ich dachte erst mal, dass die Kreaturen, die du beschrieben hast, wie hießen die nochmal?
Aswangs.
Ich dachte erst mal, das wären so ähnliche Kreaturen wie Waldgeister, die ich ja auch schon mal so analysiert habe, so in der Kindheit. Oder es gibt ja etliche Stories, die man hört von einem Freundeskreis. Aber das sind gar keine Waldgeister, weil die wollen ja eigentlich aktiv den Menschen was Böses.
Ja.
Weil ich dachte erst mal, die machen alles, um die Natur zu schützen. Aber jetzt frage ich mich, was ist denn das Motiv? Weil ich glaube immer noch daran, dass nichts auf dieser Welt eigentlich von Natur aus böse ist, weil all das, was wir als böse bezeichnen, ist vielleicht so das egoistische Handeln unseres Gegenübers, was das eigene Handeln als gut bezeichnet oder als fair. Und jetzt frage ich mich, was ist denn das Motiv dieser Aswangs?
Es wird direkt sehr, sehr philosophisch. Das ging jetzt schneller hier tiefer
nicht,
rein, als ich dachte.
Ich bin nicht so Spaß hier, Lotti. Das ist ernst. Das ist
ich merke schon. Das finde ich richtig toll. Bevor wir gleich noch ganz, ganz viel tiefer da reingehen, würde ich gerne ganz kurz noch was sagen zu dir. Ich habe gerade schon gesagt, wir haben, bevor hier die Mikrofone und Kameras angingen, meinte ich, ich muss mir kurz noch was aufsparen, weil ich das nicht irgendwie zweimal sagen will, weil es sich sonst vielleicht irgendwie unnatürlich anfühlt. Und vielleicht wiederhole ich mich ja auch so ein bisschen, weil ich glaube, ich habe das schon mal zu einem anderen Gast gesagt, der hier war. Ich finde es erstmal ganz merkwürdig, dass wir uns eigentlich gar nicht kennen, aber ich ein bisschen das Gefühl habe, dich zu kennen. Und das ist ganz komisch, aber irgendwie auch ganz schön auf eine Art.
Sam, ja? Ich habe das Gefühl, ich kenne dich seitdem, das habe ich dir auch gesagt gehabt, bevor die Aufnahme gestartet ist, mein Bruder hat mir alles von dir gezeigt, da kannte ich noch nicht mal das World Wide Web, da habe ich nur www. verstanden, das war's, HTTPS, Doppelpunkt, Schrägstrich, da kannte ich alles nicht und es ist so krass, weil du bist schon immer Teil meines Lebens gewesen? So, hä, ohne jetzt diese Schleimerei, aber du weißt, was ich meine, hoffentlich.
Ja, ich weiß nicht so richtig, was du meinst. Ja. Es ist für mich ganz schwer, das zu greifen, aber es ehrt mich natürlich sehr. Und um jetzt sozusagen ins Hier und Jetzt zu kommen, was du wiederum auch ein Stück weit für mich bedeutest. Ich kenne dich natürlich noch nicht so lange im Internet, aber ich verfolge dich dort und ich muss dir wirklich sagen, du bist eine dieser Personen, bei der ich die ganze Zeit denke, ich würde gerne jeden einzelnen Beitrag, jede einzelne Story, die du machst, permanent immer nur liken, weil das nicht nur unfassbar lustig und authentisch ist, sondern ich auch immer wieder so das Gefühl habe, es empowert mich so krass. Und ich sag dieses Wort noch nicht mal, aber ich weiß gar nicht, wie ich es anders ausdrücken soll.
Ich kann so schlecht mit Komplimenten umgehen. Genau das, was ich dir gesagt habe, passiert jetzt. Ich starre dich einfach nur so an. Und ich würde gerne das Doppelte und Dreifache so in Worten zurückgeben, aber ich bin auch so schlecht darin. So. Aber auf jeden Fall, I love you too. Das kommt von Herzen. Das ist
zwar
super
cheesy.
Achso, du bist noch nicht fertig. Wohin schaue ich jetzt? Ich schaue jetzt einfach mal dich weiter an. Okay, Entschuldigung.
Eine Sache muss ich dir nämlich noch sagen. Ja. Ich glaube, ich habe dir das sogar schon mal als Kommentar irgendwo hinterlassen. Ich hätte mir als Anfang 20-jährige Frau gewünscht, ein Vorbild wie dich in der Öffentlichkeit zu haben.
Soll ich jetzt heulen? Also was soll ich jetzt machen?
Ja, wenn du willst.
Nee.
Es ist halt, ich muss es mal rauslassen. Weil ich bin ja, wie du auch schon gemerkt hast, unfassbar schlecht mit digitaler, virtueller Kommunikation und ich will sowas auch nicht irgendwie so schreiben. Also manchmal schreibt man es vielleicht, aber ich wollte es dir einfach einmal ins Gesicht sagen, weil ich finde, dass kaum einer so krass cool mit so diesen ganzen klischeemäßigen Rollenbildern, aber auch mit so Themen wie Komplexen, aber auch den Umgang mit Hate und so umgeht wie du. Und deswegen, davon kann ich mir und viele andere Menschen eine Scheibe abschneiden. Das muss ich jetzt noch sagen. Ich hoffe, es war nicht zu viel, aber jetzt bin ich auch durch.
Wie soll ich dir das jemals alles jetzt zurückgeben? Was soll ich jetzt machen? Aber Dankeschön, vielen Dank. Das ehrt mich wirklich sehr, vor allem von dir das zu hören. Eine Person, die mich schon seit Jahren begleitet, ohne es zu wissen. Aber du bist schon immer Teil meines Lebens gewesen. Und mein Bruder ist sehr, sehr eifersüchtig, dass ich heute mit dir chillen darf. Sehr
grüß ihn ganz lieb,
unbekannterweise. Mach ich sehr gerne. Dankeschön.
Wir haben auch gerade schon kurz, oder beziehungsweise ich habe es kurz angedeutet, ich hoffe, dass es nicht irgendwie eine Wunde jetzt hier aufmacht, weil ich weiß, dass es, glaube ich, ein bisschen doof für dich war, aber ich will eher auf den interessanten Aspekt eingehen, dass du ja nicht nur für unterhaltsamen und wichtigen Content bei Social Media bekannt bist, sondern du machst auch Comedy, du bist Moderatorin und diese Situation jetzt hier ist heute nicht ganz so neu für dich. Du hast nämlich tatsächlich selber eine Zeit lang einen Podcast gemacht, in dem du auf eben mysteriöse Geschichten reagiert hast. Ich habe mich dann gefragt, ob dich das hier heute mehr oder weniger aufgeregt sein lässt, weil du denkst so, okay, ich muss das können, ich habe das schon mal gemacht. Oder ist es so, ja, ich bin super entspannt, es ist alles cool, ich weiß ja, wie es geht so.
Also ich treffe heute auf einen Ex-Freund, aber auf einen Ex-Freund, den ich mag, den ich auch vermisse. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil ich habe mich so unglaublich über diese Einladung gefreut, weil normalerweise habe ich ja ganz viele paranormale Fälle schon bearbeitet, zusammen mit meinem Co-Moderator vor einiger kurzer Zeit, so wenn man das so sagen kann, aber es hat halt wegen ein paar Sachen nicht geklappt im Hintergrund, schade, aber umso mehr freue ich mich, dass ich so in so ein altes Muster wieder so einsteigen kann und vor allem auch zusammen heute mit dir. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen jetzt so das Paranormale etwas mehr verstanden als vor meinem Podcast-Projekt. Und deswegen auch diese Frage am Anfang. Was ist die Absicht dieser Kreaturen? Es kann nicht böse sein, weil es gibt in der Natur nichts Böses.
Ich kann dir sagen, um quasi wieder einen Schritt da reinzumachen, dass die Menschen auf den Philippinen schon glauben, dass diese Aswangs wirklich von Grund auf böse sind und einfach nur quasi so dämonenartige Wesen sind, die nur leben können, wenn sie Menschen zerstören, wenn sie deren Blut und deren Fleisch konsumieren.
Das ist crazy. Das ist das erste Mal, dass ich auf solche Wesen treffe, so in der paranormalen Welt, von denen gesagt wird, ey, die sind einfach böse, die wollen böse sein. Und da frage ich mich, wissen aber solche Kreaturen das, was sie machen, dass es böse ist? Also weiß man das? Aber ja, ich bin gespannt, was du mir heute erzählst.
Wir sind sehr gespannt, ob wir diese Fragen heute noch beantworten können oder nicht. Ja. Du hast ja auch, wie alle anderen Menschen, vorher einen Fragebogen bekommen. Du hast gewisse Sachen angekreuzt und ich habe versucht, gewisse Sachen in dieser Geschichte vielleicht wiederzufinden. Das wirst du aber alles noch gleich im Laufe der Geschichte merken. Ich habe mich gerade gefragt, ob dir in dem Intro ein Wort aufgefallen ist, das eventuell sehr positive Gefühle in dir ausgelöst hat. Neben den bösen Aswangs, aber vielleicht haben die dich auch so abgelenkt,
Japan,
dass es gar nicht... Ja, das meine ich.
Ich habe direkt so, meine Augen gingen so direkt auf und ich war so, was passiert jetzt? Aber ja, ich war ja auch des Öfteren jetzt in Japan. Meine beste Freundin lebt dort, sie ist Koreanerin, geboren in Japan und sie war sogar vor kurzem hier in Deutschland und sie mochte es so gar nicht so. Die öffentlichen Toiletten fand sie übrigens schrecklich und sie meinte, wir sind sehr unhöflich und sehr kalt, aber ansonsten mochte sie mich, das hat mich gefreut. Die deutsche Version von mir mochte sie sehr, aber ich liebe alles, woran die Menschen in Japan glauben. Ich habe mich mit den Tempeln dort beschäftigt, ich habe mich mit der Spiritualität dort beschäftigt, ich habe mit Gelehrten dort gesprochen, beziehungsweise sie hat mir geholfen gehabt zu kommunizieren mit denen, weil Englisch ist ein Riesenproblem, es ist eine unfassbar krasse Sprachbarriere, die dort vorhanden ist und alles, was mir auch die Gelehrten gesagt haben, ist, wenn man im Einklang mit sich selbst ist, dann wird das Böse einen nie angreifen können. Aber was ich auch gelernt habe von japanischen Mangas und Animes ist, das, was auch mir ein Gelehrter mal mitgegeben hat, ist das, was ich angesprochen habe, es gibt eigentlich nie etwas Böses, nur das, was das Gegenüber macht, was für ihn oder sie fair erscheint, das könnte dann für mich böse sein oder unfair sein. Und das habe ich zum Beispiel auch von Naruto gelernt, von einem der bekanntesten japanischen Mangas und Animes dieser Zeit. Das ist so das Heftigste, was ich so mitgegeben bekommen habe die letzten Jahre. Es sei denn, wir sprechen jetzt über Aswangs, dann ist wieder was Neues. Alles wieder von vorne, ja.
Wir gucken mal, in welche Richtung es geht. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine gute Nachricht für dich. Unsere Geschichte startet tatsächlich in Japan, nur für dich.
Danke.
Das habe ich natürlich wirklich bewusst so ausgesucht.
Danke dir.
Aber an einem etwas spezielleren Ort, an dem du, glaube ich, dort noch nicht warst, beziehungsweise ich weiß, dass du dort noch nicht gewesen sein kannst.
Okay.
Du darfst das erste Bild umdrehen und ihr seht die Bilder natürlich auch wie immer unter Plothouse Podcast auf Instagram. Hast du irgendeine Ahnung, was du da siehst, Parshad? Beschreib gerne mal das Bild.
Es ist ein super altes Foto. Also es ist so alt, da sind gar keine Farben. Also was heißt keine Farben, aber es ist halt in diesem altmodischen Style. Ne? Also da sind unfassbar viele Menschen, aber die eine Gruppe, die Gruppierung an Menschen, die da zu sehen ist, sieht für mich eher aus wie so eine Armee.
Mhm.
Und dann sind rechts weitere Menschen, die sehen für mich aus wie so Dorfbewohner vielleicht.
Aber du bist mit deiner ersten Einschätzung schon sehr, sehr nah dran. Ich kann dir sagen, was du da siehst.
Ja.
Das ist nämlich die Nakano Akademie, eine Ausbildungsstätte der kaiserlichen japanischen Armee für militärische Sonderaufträge und Elite-Geheimdienstoffiziere.
Wow, also hochrangig, alles dabei. Okay, verstehe.
Es gibt leider gar nicht so viele Bilder von dieser Schule, weil alles, was dort passiert ist, bis heute relativ geheim gehalten wird. Was man weiß, ist, dass dort insgesamt wirklich nur ein paar hundert sehr besondere Männer ausgebildet wurden, um zum Beispiel Fremdsprachen zu sprechen, um Codes zu knacken, um sich zu verkleiden, zu infiltrieren, mit Sprengstoff und Waffen umzugehen, Autos und Flugzeuge zu bedienen und Guerillataktiken anzuwenden. Also zusammenfassend kann man sagen, es ging um Spionage, Manöver, Spionageabwehr, Propaganda und Vandalismus im Krieg.
Und auch vielleicht um paranormale Fälle?
Das wissen wir ja jetzt noch nicht genau, weil es ist ja alles sehr geheim.
Also,
was da jetzt sonst noch gelehrt wurde oder das kann ich dir zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht sagen.
Okay.
Aber vielleicht finden wir es ja noch heraus.
Okay.
Du bist auf jeden Fall, da ist
ich bin
Druck
heiß, Lotti,
drauf.
Ich habe Druck. Ich bin nicht zum Spaß hier. Sehr scharf drauf.
Die Nakano-Schule, die du da siehst, der kaiserlichen japanischen Armee, befindet sich, vielleicht hat man das jetzt schon sich zusammenreimen können, damals im Stadtbezirk Nakano in Tokio.
Mhm.
Dieser Bezirk liegt im westlichen Teil der Stadt. Warst du schon mal dort?
Soll ich jetzt angeben? Also ich kenne nur folgende Bezirke. Wir zählen mit Minato, Ueno, Shibuya, Shinjuku, Das war's. Aber irgendwas, das ist jetzt was anderes. Aber nee, ich glaube, ich war nicht dort, ja.
Ist auch okay, weil, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was da jetzt sonst so abgeht. Das, worüber wir jetzt gerade sprechen, davon gibt es, glaube ich, heute nur noch irgendwie so einen mini-kleinen, so eine Steintafel, die daran erinnert, dass dort mal diese Schule war. Aber mehr gibt es da noch nicht.
Ach so, aber das ganze Viertel gibt es jetzt nicht mehr, oder wie? Oder
also das doch. Viertel, glaube ich, gibt es schon noch, okay. Aber diese Schule gibt es nicht mehr. Also diese Mauern stehen da nicht mehr so.
Die ist einfach weg.
Genau.
Weg D, also komplett.
Komplett weg. Damals war es aber eben super, super wichtig. Also einerseits dieser Stadtteil, aber eben auch besonders diese Schule, die du da gesehen hast. Das war während des Zweiten Weltkriegs ein strategisch wichtiger Standort für verschiedene militärische und geheimdienstliche Einrichtungen. Und somit wären wir auch ungefähr in der Zeit angekommen, in der wir uns mit dieser Geschichte zumindest am Anfang befinden. Diese geheime militärische Ausbildungsanstalt hat nämlich nur von 1938 bis 1945 existiert. Unsere Geschichte beginnt also wirklich mitten im Zweiten Weltkrieg, um genau zu sein, 1944. Ich weiß nicht genau, wie doll du so im Geschichtsunterricht aufgepasst hast.
Ich habe gehofft, etwas? Du fragst mich nicht diese Frage. Ich habe so gebetet, gerade heimlich.
Mach dir keine Sorgen. Ich habe nur so gefragt, wie viel du da so aufgepasst hast, weil ich glaube, dass wir alle das gebrauchen können, da vielleicht nochmal einen kleinen Überblick zu bekommen, was da gerade eigentlich abgeht zu der Zeit. Japan ist 1941 im Zweiten Weltkrieg auf die Seite der Achsenmächte, also Deutschland und Italien, in den Konflikt mit eingetreten. Das hatte ich irgendwie vollkommen verdrängt. Und als mir das wieder so bewusst geworden ist, war ich so, ach krass, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wir haben, glaube ich, fast alle schon mal von dem Angriff auf Pearl Harbor gehört. Das ist halt die Kriegserklärung von Japan an die USA. Und danach besetzt Japan alle möglichen Gebiete in Südostasien und im Pazifik. Aber ab 1942 wendet sich dann das Blatt. Die Alliierten, vor allem die USA, gewinnen entscheidende Schlachten. Und Japan steht extrem unter Druck. Die Zivilbevölkerung leidet unter den US-Bombenangriffen. Die Ressourcen werden immer knapper. Und die Menschen in Japan werden deswegen auch durch Propaganda extrem auf Opferbereitschaft und Durchhaltevermögen eingeschworen, weil man denen sagt, ey, wir müssen jetzt alles geben, sonst sind wir hier verloren, was ja auch ein Stück weit stimmt. Und die militärische Führung glaubt damals mehr an einen ehrenvollen Tod als an Kapitulation, was den Krieg natürlich weiter in die Länge zieht und auch immer mehr Todesopfer auf allen Seiten bedeutet. Und das erklärt dann auch, dass selbst 1944, als die Lage schon extrem scheiße aussieht, weiterhin junge Männer ausgebildet werden, um für Japan in den Krieg zu ziehen. Und von zwei von diesen jungen Männern, die ebenfalls auf der erwähnten Nakano-Akademie sind, die ich dir am Anfang gezeigt habe, können wir uns mal ein Bild angucken. Und du darfst gerne wieder beschreiben, was du siehst und wie die beiden Menschen, die du siehst, so auf dich wirken.
Also sie sehen beide für mich aus, als wären sie Brüder so.
Das sind sie auch.
Krass.
Ja.
Okay, weil sehr, sehr ähnliche Gesichter. Also total auch das Kinn, die Wangen, der Gesichtsausdruck, die Aura. Also die Aura ist es. Das ist absolut geschwisterliche Aura. Beide haben bestimmt nicht dieselbe Position. Safe nicht. Safe ist der eine die rechte Hand vom anderen, 100%. Bestimmt ist, ich sag dir, die Person, die sitzt, der eine Bruder, der hier links sitzt, der hat bestimmt die höhere Position als der rechte.
Du hast insofern das Bild, finde ich, richtig interpretiert, dass derjenige, der sitzt, auf jeden Fall der ältere Bruder ist. Das ist Onoda Toshio. Und der steht rechts, das ist Onoda Hiro. Und Toshio ist eben ein bisschen älter, aber wir kommen vielleicht gleich noch dazu, was deine Interpretation sozusagen des Rangs dort betrifft. Ich würde erstmal nur mal ganz kurz zur Erklärung sagen, du bist dir dessen bestimmt bewusst, aber vielleicht jemand, der uns jetzt zuhört, nicht. Vielleicht habt ihr sogar einen der beiden Namen schon mal gehört, aber in anderer Reihenfolge, auch wenn ihr später versucht, euch hier über dieses Thema noch ein bisschen weiter zu informieren, dann könnte es sein, dass ihr den Namen immer umgekehrt findet. Es ist nämlich so, dass in Japan traditionell der Nachname vor dem Vornamen genannt wird. Das spiegelt die Betonung der Gemeinschaft und auch der familiären Zugehörigkeit wider. Und in der japanischen Kultur spielt das eben eine große Rolle. Es ist aber so, dass im internationalen Kontext viele Menschen aus Japan die Reihenfolge anpassen oder halt Menschen aus dem Westen die Reihenfolge einfach angepasst haben für sich. Und deswegen bleibe ich aber bei der Originalreihenfolge. Es kann aber sein, dass ich natürlich immer wieder einfach manchmal nur den Vor- oder nur den Nachnamen nenne, wie wir das ja auch bei anderen Leuten machen. Werbung. Ich freue mich sehr über unseren heutigen Werbepartner Finanzguru. Das ist eine App, die mir besonders gut helfen kann und vielleicht auch anderen Menschen, denen es ähnlich geht wie mir, denn alle Menschen, die mich schon länger kennen und auch meine Podcasts hören, wissen, ich habe ein kleines Problem mit Zahlen. Also ehrlich gesagt habe ich nicht nur ein kleines Problem, also ich habe wirklich richtig doll Dyskalkulie, also bedeutet, ich habe eine Rechenstörung. Das bezieht sich aber leider eben auch komplett auf mein Verständnis für Zahlen, aber auch für Geld. Also ich habe wirklich Probleme, Mengen einzuschätzen. Also ich kann teilweise nicht mal sagen, wenn da 100 Äpfel vor mir liegen, weiß ich nicht, ob das jetzt 40, 30 oder 12 oder eben 100 sind. Und ähnlich ist es für mich eben auch mit Geld. Und deswegen bin ich ganz, ganz doll froh, dass es die Finanzguru-App gibt, denn da erhält man einen perfekten Überblick über die Finanzen. Also selbst ich bekomme da einen Überblick. Aber selbst wenn man keine Dyskalkulie hat und es einfach nur ein bisschen sehr kompliziert findet, mit Zahlen und Geld und den eigenen Finanzen umzugehen, kann ich euch Finanzguru sehr empfehlen. Und das Tolle ist, diese App ist dauerhaft kostenlos. Es gibt aber noch einen spannenden Zusatz, nämlich Finanzguru Plus. Und da bekommt man für nur 2,99 Euro pro Monat nochmal ganz viele leistungsstarke Funktionen mit dazu. Und dadurch kann man das Geldmanagement nochmal auf ein ganz neues Level heben. Und das Tollste ist, ihr könnt das hier im Rahmen von Plothouse ganze 3 Monate kostenlos testen. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Ich kann euch erstmal sagen, dass grundsätzlich Finanzguru bedeutet, dass ihr wirklich all eure Konten verbinden könnt, egal ob Girokonto, Kreditkarte, Depot oder Kryptobörse, was ja hier vielleicht auch manche von euch am Start haben. Alle Einnahmen und Ausgaben werden automatisch kategorisiert und total übersichtlich in der App aufbereitet. Und wenn ihr einmal ein Konto verbunden habt, dann zeigt euch die App wirklich alle Verträge, die ihr habt, übersichtlich an. Und solltet ihr irgendwelche überflüssigen Verträge haben, dann könnt ihr die sogar ganz entspannt und auch noch rechtssicher per Fingertipp über die App kündigen. Es gibt insgesamt übrigens auch schon über 1,5 Millionen sehr zufriedene NutzerInnen. Und ich glaube, das spricht natürlich auch für sich. Und um jetzt nochmal zurückzukommen zu Finanzguru Plus, damit habt ihr, wie gesagt, nochmal einen Haufen großartiger Features mit dazu. Ihr bekommt da ganz detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. Ihr kriegt zum Beispiel wirklich intelligente Budgetvorschläge. Die geben euch dann eine klare Übersicht über verschiedene Ausgabenkategorien. Also wenn es zum Beispiel um Lebensmittel, Shopping oder Tanken geht. Und ihr könnt tiefgreifende Analysen zu eurem Kaufverhalten euch geben lassen. Gleichzeitig könnt ihr zukünftige Veränderungen planen und ihr könnt eben auch dauerhaft verfolgen, wie sich euer Vermögen entwickelt und das eben ganz bequem in der App. Und was auch noch ein richtig gutes Feature ist, ihr könnt eure Finanzdaten auch ganz bequem in Excel exportieren, um sie dann auf dem PC weiterzuverwenden. Und jetzt kommt, wie ich schon versprochen habe, extra für alle Menschen, die hier gerade Plothouse hören, ein kleiner Code, der lautet Plot, einfach nur Plot, P-L-O-T, alles groß geschrieben, alles zusammen, Plot. Und damit könnt ihr Finanzguru Plus ganze 3 Monate kostenlos testen. Normalerweise kann man nämlich Finanzguru Plus nur 7 Tage testen, kostenfrei. Aber eben mit dem Code Plot sind es 3 Monate. Das gilt allerdings nur für neue Kundinnen und Kunden. Und das Ganze funktioniert dann ganz einfach. Ihr ladet die App runter, verknüpft euer Konto und auf dem Homescreen oben auf dem Profil rechts könnt ihr draufklicken, da den Gutschein eingeben und dann könnt ihr eben Finanzguru Plus 3 Monate kostenlos nutzen. Wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, dann geht doch einfach mal in die Shownotes.
Werbung Ende.
Um zurück zu den beiden Brüdern zu kommen, die haben eine lange Ahnenreihe von Kriegern inklusive Samurai-Vorfahren und ihrem Vater, einem Sergeant der japanischen Kavallerie, der im 2. japanisch-chinesischen Krieg in China gekämpft und dort auch gestorben ist. Und vor allem Hiro, den wir rechts stehen sehen, der ist der kaiserlichen japanischen Armee dadurch wirklich treu ergeben. Deswegen ist er auch, weil er so motiviert ist, tatsächlich höher im Rang als sein älterer Bruder.
Krass. Okay.
Aber das hat vielleicht eben auch mit seiner eigenen Motivation zu tun, dass der andere Bruder sagt, ja, ich muss das hier machen, weil Krieg und so. Aber er ist so, ich bin am Start. Und auf den konzentrieren wir uns jetzt auch in unserer Geschichte. Also auf Onoda Hiro auf der rechten Seite.
Okay.
Denn im Dezember 1944 passiert das, worauf Onoda Hiro jetzt die ganze Zeit vorbereitet wurde. Er wird auf eine von Japan besetzte philippinische Insel mit dem Namen Lubang geschickt. Vielleicht kommt dir das noch bekannt vor vom Anfang.
Mhm.
Und von Lubang kannst du dir jetzt ein Bild angucken. Direkt mal vorweg, das ist jetzt nicht von 1944, aber aus der Zeit gibt es leider keine guten Fotos, bei denen man sich einen guten Überblick verschaffen kann. Deswegen etwas aktuelleres Bild. Was siehst du, Paschat?
Es ist eine Insel, habe ich richtig verstanden gehabt, ne? Mhm. Sehr flach, ja. Oder kommt es mir gerade nur so vor?
Lustigerweise ist sie eigentlich gar nicht flach. Im Hintergrund siehst du eigentlich sehr viele hügelige, bergige.
Genau, aber so von vorne oder ja. Das ist einfach die Perspektive, glaube ich, dass ich mir so denke, was ist das jetzt für eine so eine flache Geschichte, aber es ist halt sehr, sehr waldig, sehr. Mhm. Das heißt ja fast gar nichts außer Wald und Nebel oder es ist die Bildqualität, aber es ist auf jeden Fall nicht eine Insel, bei der ich jetzt so sagen würde, so boah, Mutter, wir müssen dahin, wir müssen jetzt noch Familienurlaub machen, weiß ich jetzt nicht. Nee.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ist jetzt nicht so krass einladend unbedingt. Mm-mm. Vielleicht ist aber auch das Foto. Grundsätzlich nochmal kurz auch zu den Philippinen an sich. Die bestehen aus über 7000 Inseln im westlichen Pazifik. Geografisch befinden sich die Philippinen südöstlich von China, östlich von Vietnam und nördlich von Indonesien. Und Lubang gehört so zu den mittelgroßen Inseln der Gegend. Ich weiß nicht, wie du sie jetzt so wahrgenommen hast, weil ich dachte erst so, es sieht irgendwie krass groß und gleichzeitig aber irgendwie auch klein aus. Ich kann es nicht so richtig beschreiben, aber es ist auf jeden Fall nämlich genauso in der Mitte von all denen, die man da so findet und lässt sich von der Größe ungefähr mit der deutschen Insel Fehmarn vergleichen. Ich weiß nicht, ob du da schon mal zu Besuch warst. Aber
ja, nur auf Baltrum, falls dir Baltrum was sagt.
Ja, ist doch, also ich weiß jetzt leider nicht aus dem Kopf, wie groß Baltrum ist, aber Das geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung. Die Landschaft ist, wie du schon gesehen hast, geprägt von tropischen Regenwäldern, dann aber natürlich auch von den Küsten und eben auch ganz viel landwirtschaftlich genutzte Fläche. Also diese ganze flache Ebene, die du da siehst, das sind halt einfach alles Felder. 1944 leben ein paar tausend Menschen auf Lubang. Hauptsächlich sind das Fischer und Bauern, aber eben auch japanische Soldaten. Während des Zweiten Weltkriegs sind die Philippinen, aber vor allem Lubang, ein strategisch wichtiger Ort für die japanischen Streitkräfte. Die Insel dient sozusagen als Vorposten und als Versorgungsbasis. Und außerdem lässt sich von da der Seeweg von und zur Hauptstadt Manila kontrollieren. Und genau das ist eben die Zeit, in der Onoda Hiro, den wir auf dem Bild gesehen haben, dort mit weiteren Soldaten ankommt, um die Insel zu verteidigen. Es dauert jetzt nur 2 Monate, da landen US-amerikanische Truppen auf Lubang, um die Insel und generell die Philippinen zurückzuerobern. Und tatsächlich sind sie damit sehr erfolgreich. Und das hat krasse Konsequenzen. In Japan gilt für Soldaten der kaiserlichen Armee damals nämlich die Maxime, niemals in die Hände des Feindes zu geraten. Dieser Gedanke ist Teil eines sehr bekannten traditionellen Ehrenkodex. Weißt du zufällig, welchen ich meine?
Nee.
Es ist so verrückt, weil jeder Mensch von uns kennt diesen Namen in einem komplett anderen Kontext, aber er steht halt eigentlich für was ganz anderes, nämlich Bushido.
Okay.
Hast du das schon mal gehört, dass Bushido eigentlich der Weg des Kriegers bedeutet?
Doch, das hat mir jemand mal erzählt, stimmt. Und ich habe irgendwas, jetzt wo du es sagst, ist es nicht, das ist doch japanisch. Ich habe irgendwas mal gesehen gehabt, sogar in Tokio, wo da stand so Bushido.
Mhm.
Jetzt, wo du es sagst, ja. Stimmt.
Ja.
Wir waren gerade alle ganz kurz woanders, ja.
Das war auf jeden Fall die Inspiration für diesen Künstlernamen damals, vor sehr, sehr langer Zeit. Ursprünglich ging es dabei um die Werte und Prinzipien von Samurai-Kriegern, also um Mut, um Ehre, um Loyalität, Respekt, Gerechtigkeit und Selbstdisziplin. Aber in der Kriegszeit wird Bushido eben oft militärisch interpretiert, um totale Hingabe und Opferbereitschaft zu fördern. Was eben auch beinhaltet, Soldaten werden damals ermutigt, bis zum Tod zu kämpfen oder im Extremfall Suizid zu begehen, um Gefangenschaft zu vermeiden und die Ehre zu bewahren. Und was ich super krass finde, ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst, aber Onoda Hiros Mutter hat ihm deswegen sogar extra einen Dolch mitgegeben. Also sie hat gesagt, hier, wenn du in die Situation kommst, dann bitte nutz den Dolch, bevor du unserer Familie sozusagen die Ehre nimmst, indem du irgendwie gefangen genommen wirst. Und vor seiner Abreise sticht sie sich noch in den Finger, um dann mit ihrem eigenen Blut auf einen Wandteppich zu schreiben, bis zu deinem Tod trage zu unserem Land bei. In dem Sinne wäre jetzt die Frage, Parshad, was glaubst du, macht dieser Mann jetzt, als die Alliierten diese Insel, auf der er erst vor 2 Monaten angekommen ist, zurückerobern?
Genau das, was seine Mutter wahrscheinlich da auf die Wand geschrieben hat, beziehungsweise das, was diese Ideologie oder diese Mentalität von in der Zeit da ihm so vorgeschrieben hat. Ich glaube, was anderes blieb ihm gar nicht übrig. Also an was anderes hätte er auch niemals denken können. Ich glaube, er hat sich dann das Leben genommen, ja.
Ah, das war nämlich ehrlich gesagt auch der Gedanke, den ich hatte, bei allem, was ihm da eingetrichtert wurde im Vorfeld. Aber...
Hat er nicht?
Hat er nicht. Stattdessen schnappt er sich...
Nein. Verkleidet als... Warte. Ich muss, alle Optionen. Entweder der hat sich jetzt verkleidet als Gegner, wobei es macht ja keinen Sinn. Oder er hat sich jetzt versteckt auf Lubang, da im Wald oder so. Oder... Nee, er hat sich versteckt. Geflohen.
Ich kann dir sagen, er hat sich ein paar Waffen geschnappt, Granaten, aha, Sprengstoff,
ja,
und 3 weitere Soldaten, die gerade irgendwie in seiner Nähe waren, und befiehlt denen, dass sie mit ihm zusammen in den Dschungel kommen sollen und unter keinen Umständen aufgeben dürfen.
Okay.
Jetzt sind also wirklich fast alle anderen japanischen Soldaten gefangen genommen worden oder tot, weil sie eben Suizid begangen haben, bevor sie gefasst werden konnten. Und Onoda Hiro und seine Männer schlagen sich alleine im Urwald durch. Die ernähren sich von Kokosnüssen, von Bananen und Papayas und die sind wirklich permanent in diesem Kampf- und Überlebensmodus. Die wechseln alle paar Tage ihren Standort, um nicht entdeckt zu werden. Und das 8 Monate lang.
Bitte?
Mhm. 8 Monate jeden einzelnen Tag auf der Flucht in den Bergen, alleine im Dschungel, zu viert.
Crazy.
Bis etwas Komisches passiert. Über Lubang werden Flugblätter abgeworfen. Hiro und seine Truppe finden dann welche im Wald und darauf steht, dass der Krieg vorbei wäre, dass Japan kapituliert hätte und alle Soldaten, die sich noch in ihren Verstecken aufhalten, rauskommen könnten. Was denkst du von diesen Flugblättern, Parshad? Du schüttelst sehr energisch den Kopf.
Nee, also der hat das safe nicht geglaubt, 100% nicht. Das ist bestimmt so eine Masche gewesen. Weil wenn er jetzt so ein richtig hohes Tier war, wie du es mir beschrieben hast, war er bestimmt auch kein Unbekannter für die Gegner. Von daher haben die gedacht, ja okay, wir tricksen das jetzt aus, so, also wir flachsen den jetzt komplett, aber das 100%, das war so ein Ding, nee, nein.
Du hast natürlich dich gerade sehr gut in seine Psyche hineinversetzt, denn klar, der Typ wurde auf einer geheimen Militärakademie ausgebildet und halt auch bestens auf psychologische Kriegsführung vorbereitet. Mhm. Und darauf einen Hinterhalt zu erkennen, und er ist sich jetzt, genau wie du gesagt hast, sicher, die Amerikaner tun nur so, als ob der Krieg vorbei ist, um ihn rauszulocken und ihn dann gefangen zu nehmen und umzubringen. Was Hiro und seine Truppe aber nicht weiß, nur 2 Monate vorher, im August 1945, haben die USA 2 Atombomben über Japan abgeworfen. Wir haben alle schon mal davon gehört, Hiroshima und Nagasaki. Und nur kurze Zeit später ist das passiert, was du dir auf dem nächsten Bild angucken kannst. Und keine Sorge, du musst nicht wissen, was da passiert. Du kannst ja nur mal kurz beschreiben, was du da siehst oder vielleicht auch vermutest, was du da siehst.
Da findet eine sehr, sehr wichtige Vereinbarung statt. Zu 1 Milliarde %.
Mhm.
Ob das jetzt Frieden ist, weiß ich nicht. Kapitulation erkenne ich nicht.
Aber sind tatsächlich 2 Worte, die eigentlich genau schon perfekt auf den Punkt treffen. Das ist nämlich der 2. September 1945. Und da unterzeichnet ein japanischer General als Vertreter des Kaisers und der japanischen Regierung die Kapitulationsurkunde an Bord des Schlachtschiffs Missouri vor einem Haufen US-amerikanischer Generäle, die man da sehen kann.
Ja.
Und das ist das offizielle Ende des Zweiten Weltkrieges. Der Krieg ist also wirklich vorbei. Diese Flugblätter waren kein Hinterhalt, sondern die Wahrheit.
Okay.
Jetzt ist das Problem, dass in Hiros Kopf feststeht, die japanische kaiserliche Armee würde unter keinen Umständen aufgeben. Niemals. Also wird er selbst auch nicht aufgeben. Unter keinen Umständen. Und er überzeugt jetzt auch seine drei Kameraden, bei ihm zu bleiben und mit ihm im Dschungel weiterzukämpfen. Ein paar Monate später landen dann neue Flugblätter auf Lubang und dieses Mal mit einem Kapitulationsbefehl von einem der wichtigsten japanischen Generäle höchstpersönlich. Was glaubst du, Parshad, wie reagiert Onoda Hiro jetzt darauf?
Er glaubt dem Ganzen immer noch nicht. Er glaubt wahrscheinlich, dass der erpresst wurde oder irgendwie, dass es fake ist oder so. Dass die Flugblätter, die ganzen Infos, alles fake ist.
Er sagt genau das. Er sagt, Leute, das ist alles eine riesengroße Fälschung. Die wollen uns verarschen. Und er würde das am Papier erkennen und an den Formulierungen. Da wären Grammatikfehler drin. Das wäre alles nicht echt. Und er überzeugt auch die anderen wieder davon. Seine drei Gefolgsleute waren nämlich nicht auf dieser krassen Geheimakademie. Die sind also total beeindruckt davon, wie schlau Onoda ist. Und die glauben ihm jetzt, dass das wieder eine Falle ist. Es ist jetzt also so, dass der Zweite Weltkrieg seit Monaten vorbei ist, aber diese vier Soldaten unter dem Befehl von Onoda Hiro auf Lubang sich so verhalten, als würde der Krieg einfach weitergehen. Und in dieser Zeit schleichen die Männer nachts durch die Orte. Sie klauen Reis, sie erlegen Rinder oder zünden Felder an. Und das führt dazu, dass viele der Einwohner denken, dass es sich um die bösen Wesen handeln müsste. Aus der philippinischen Mythologie, weil die denken sich, alle japanischen Soldaten sind längst weg. Was sollten die jetzt auch noch auf ihrer Insel zu suchen haben?
Verstehe, ja.
Es gibt also gar keine Aswangs im Wald, Parshad.
Okay, macht Sinn, weil ich wollte schon sagen, seit wann gibt es Wesen, die freiwillig was Böses machen, so, oder was heißt, also, die einfach von Grund aus böse sind. Hat Onoda mit seinen Soldaten, hat der Einheimische umgebracht? Oder warum kamen die auf die Idee zu sagen, die Aswangs haben Blut und Fleisch und keine Ahnung? Oder waren es nur in Klammern Tiere? Oder?
Diese Mythologie rund um die Aswangs gibt's schon seit dem 16. Jahrhundert.
Okay, also nicht erst seit, okay.
Genau. Die haben seitdem eben auf den Philippinen immer dieses Gefühl, da leben irgendwelche Wesen im Wald und die sehen so aus. Manchmal geht's auch so ein bisschen in so eine vampirartige Richtung, manchmal in eine werwolfartige Richtung. Und jetzt, als es so losgeht, dass sie diese merkwürdigen Geräusche immer hören und ständig fehlen irgendwelche Sachen, ständig brennen irgendwelche Felder, da erklärt man sich das eben damit, dass man sagt, das können nur die Aswangs sein. So, alle Soldaten sind weg, das muss so sein. Und weil man sich das auch von Generation zu Generation weitergegeben hat, interpretieren dann auch die Kinder das so und so. Deswegen muss ich dir jetzt eben gestehen, du hast ja auf deinem Formular sozusagen, auf deinem Fragebogen verschiedene Dinge angekreuzt und du hast auch Mythologie angekreuzt oder Übernatürliches. Und ich dachte, weil du in deinem alten Podcast, also in deinem Podcast davor, ja schon so viele krasse Geschichten, so viele paranormale Geschichten gehört hast, gibt es heute sozusagen ausnahmsweise mal keine paranormale Geschichte, sondern die hat sich nur als eine verkleidet und ist aber am Ende gar keine. Ich hoffe, das ist für dich auch in Ordnung.
Natürlich, ist auch. Aber du hast mich voll erwischt. Also ich war von Anfang an so dabei zu denken, so, woher kam das? Welchen Baum haben die Einheimischen abgebrannt, der Tausende von Seelen trägt? Weil ich ja sowas von beeinflusst und gewascht bin von all diesen ganzen Geschichten. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass er ein gefälschter Swang ist.
Mhm.
Niemals.
Irgendwie aber auch natürlich wieder auf eine Art schlau, weil er sich das ja auch dann zu Nutzen gemacht hat, dass die Menschen die ganze Zeit nicht genau einordnen konnten, wer ist da eigentlich im Wald, was passiert da? Und jetzt sind wir sozusagen auf dem Stand, dass wir wissen, okay, es sind keine Waldgeister, es sind keine Werwölfe, keine Aswangs, es sind tatsächlich Onoda Hiro und seine vier Kumpanen. Es ist jetzt also so, dass diese vier den Absprung einfach nicht geschafft haben, während der Rest der Welt versucht, zur Normalität zurückzukehren. Und das liegt jetzt auch wirklich weiter, vor allem an Onoda. Der bläut seiner kleinen Truppe Tag für Tag ein, wie wichtig es ist, dass sie die Stellung halten und dass sie sich von der Kriegspropaganda der Alliierten nicht verarschen lassen. Es wird also weiter gekämpft, ein Guerillakrieg aus dem Dschungel heraus gegen die Bewohner Lubangs. Das ist jetzt nämlich so verrückt, du musst dir vorstellen, die glauben ja daran, dass immer noch genau der gleiche Krieg tobt, aber da sind ja gar keine Soldaten mehr auf der Insel. Und dadurch, dass sie nur noch Leute in Zivilkleidung sehen, denken sie eher, oh wow, das ist jetzt eine noch bewusstere Täuschung der Amis. Die haben jetzt alle Soldaten in Zivilklamotten angezogen, obwohl das einfach nur ganz normale Bewohner dieser Insel sind. Also wird auf jeden geschossen, der sich der Gruppe nähert. Und so geht das Ganze ein weiteres Jahr, zwei weitere Jahre, drei weitere.
Woher die ganze Munition?
Die haben wirklich unfassbar viel Munition zurückgelassen, als die ganzen anderen japanischen Soldaten abgehauen sind. Die haben sich das alles gesichert. Die laufen, jeder mit wirklich unfassbar schweren Rucksäcken rum, mit verdammt viel Munition. Und die hegen und pflegen und schützen aber auch wirklich alles. Also die schießen jetzt nicht wahllos auf jeden Menschen, aber wenn denen jemand zu nahe kommt, dann schießen die auf jeden Fall.
Krass.
Aber die sparen sich das schon auch alles richtig gut ein. Und du musst dir vorstellen, das geht jetzt 5 Jahre lang so. 5 Jahre denken die.
Lotti, also was muss er den anderen gesagt haben, dass die 5 Jahre lang so unfassbar treu an seiner Seite sind? Und nicht mal ein bisschen zweifeln, nicht mal ein bisschen. Also was muss in der Psyche eines Menschen passieren, dass du 5 Jahre lang einer einzigen Person glaubst? Das ist ja schon wieder psychologisch gesehen absolut gruselig. Womit hat er sich denn so krass beweisen können? Das kann ja nicht nur seine akademische Abschlussgeschichte da gewesen sein. Der hat da bestimmt noch ganz andere Dinge mitgebracht, so rhetorische Sachen, so ganz krasse, überzeugende Sachen, so die Sprache, die Haltung, die Mimik, vielleicht auch doch noch eine Drohung hin und her. Vielleicht haben die sich ja untereinander dann irgendwann angefangen zu drohen, aber 5 Jahre lang, so 5 Jahre auf ein und dieselbe Person hörst und nicht ein bisschen an der Zweifel oder an allem, was gerade passiert außen herum, das ist gruselig. Das ist für mich schon wieder paranormal.
Ich kann dir sagen, so ein bisschen Zweifel haben schon vorgeherrscht, aber wenn dir halt jemand sagt, wir sind hier im Zweiten Weltkrieg, wir führen hier gerade Guerillakrieg und sobald du hier rausgehst, wirst du von den Feinden festgenommen und ermordet und das natürlich jeden Tag hörst, dann glaubst du es halt irgendwann. Aber ich kann dir sagen, nach 5 Jahren ist es so, dass einer der 4 keinen Bock mehr hat und sich tatsächlich traut, abzuhauen.
Krass, okay.
Weil der sagt, jetzt reicht's mir. Und genau nämlich diese Zweifel dazu führen, dass er sagt, ist hier wirklich noch Krieg? Wo ist denn der Krieg? Warum führen denn nur wir Krieg?
Hm.
Und der haut dann ab und stellt sich den philippinischen Behörden. Und eben nicht dem Militär und auch nicht der US-Army, sondern der philippinischen Polizei. Weil die mittlerweile natürlich auch nach den Männern im Wald sucht. Die können noch gar nicht genau einordnen, was passiert hier eigentlich? Wer ist da? Wer macht da die ganze Zeit diesen Stress? Aber er stellt sich dann. Jetzt ist natürlich die Frage, was glaubst du denn, wie reagiert der selbsternannte Chef seiner eigenen kleinen Dschungelbrigade darauf, dass jetzt jemand abgehauen ist?
Absolut wütend. 100% wütend und bestimmt auch total ängstlich, weil am Ende der rechnet bestimmt mit Verrat.
Er nutzt es eigentlich auch, um den anderen zu sagen, alles klar, das ist ja jetzt nur mal wieder mehr ein Beweis, dass unser eigener Kamerad von den Feinden infiltriert worden ist.
Hm.
Also so nach dem Motto, jederzeit können die hier mit ihren Tricks in unsere Köpfe rein und uns davon überzeugen, dass hier irgendwas anders ist, als wir glauben, dass es eigentlich ist. Und wir müssen noch mehr auf uns aufpassen. Das Ding ist jetzt, dass die Behörden dadurch endgültig wissen, dass da immer noch japanische Soldaten im Urwald sind. 5 Jahre nach Kriegsende. Man versucht jetzt also alles, um diese letzten 3 Männer davon zu überzeugen, dass es vorbei ist und dass sie die Insel verlassen können.
Okay, verstehe.
Auf welche Art und Weise würdest du das denn versuchen, Parshad? Wenn du dir jetzt denkst, wie kriegt man jetzt irgendwie jemanden da aus dem Dschungel raus? Wie überzeugen wir denen, es ist vorbei, Leute, kommt jetzt einfach raus?
Da muss jemand einfach aus Japan kommen. Aus Japan kommen und hat sich jetzt bestimmt voll beknackt, mit einem Lautsprecher irgendwie da durch die Insel brüllen. Kommt raus, hier ist General bla bla bla, wir sind Vertraute oder jemand von der Akademie, eine Vertraute. Warte, wo ist denn der Bruder?
Mhm. Echt, du hast wirklich, also alle deine Ideen waren gerade sehr auf den Punkt.
Kann der Bruder nicht einfach kommen und sagen, hallo, es ist vorbei?
Wir können ja mal mit dem ersten Versuch anfangen.
Das war nochmal der erste Versuch.
Also der erste Versuch, der nämlich genau in diese Richtung geht, in die Richtung, in die du auch gedacht hast. Es ist nämlich so, dass die Behörden jetzt Kontakt zu den Familien der 3 Männer aufnehmen.
Ah.
Und die besorgen sich Familienfotos und Briefe von den Verwandten. Da steht dann einfach so viel drin wie, ey Leute, kommt nach Hause, der Krieg ist vorbei. Natürlich auch von Onodas Bruder.
Okay.
Es vergehen aber nochmal 2 Jahre,
was?
Bis sie diese ganzen Briefe gesammelt haben. Ja.
Aber warum? Was ist denn? Egal, scheiß drauf. Was ist, okay, aber es ist eine andere Zeit, kein Dings. Okay, ich muss aufhören zu denken wie Gen Z, so Internet, Faxgerät oder so.
Genau, es gibt halt leider keine E-Mails, keine Faxgeräte, kein WhatsApp.
Gar nichts, ich muss aufhören so zu denken, Mann. Das ist ja eine ganz andere Zeit. Aber 2 Jahre ist trotzdem crazy, Lotti. Was
Total.
Ist das?
Es ist wirklich eine super lange Zeit. Also wir sind jetzt im Jahr 1952. Und da werden diese Briefe dann endlich aus der Luft über der Insel abgeworfen.
Hat es jetzt insgesamt 7 Jahre gedauert, bis diese Briefe über den Kopf von dem Arm da gelandet sind?
Ja.
Der war 7 Jahre lang auf dieser Insel?
Mhm.
Kokosnüsse?
Mhm.
7 Jahre?
Ja, es ist auf jeden Fall kein schönes Leben. Ich kann dir auch gleich noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was da so abgeht. Jetzt ist nur erstmal die Frage, die finden jetzt diese Briefe. Was glaubst du, wie reagiert er darauf? Also vor
bitte,
allem
Lotti, sag mir, der glaubt es, bitte. Ich kann nicht mehr. Bitte sag mir, er glaubt es. Das reicht doch langsam. Das sind so Familiensachen, das ist Familiengeschichte. Das kann jetzt keine Blöfferei sein, bitte.
Onoda sagt allen, alles klar, Leute?
Ja.
Unsere Familien
ja?
leben
ja?
unter US-Besatzung und sie mussten den Behörden gehorchen,
so
um zu überleben.
Es war so klar, dass er das sagt.
Mhm. Er sagt, das ist jetzt eigentlich noch mal mehr ein Beweis dafür, in was für einer fatalen Lage wir sind. Wir dürfen auf gar keinen Fall aufgeben, weil sonst sind wir auch in Gefangenschaft. Die haben unsere Familien, Leute. Stellt euch das mal vor, wie krass es ist. So weit ist es schon gekommen.
Boah, jetzt tut es mir echt, also ich habe kein Mitleid, aber der tut mir wirklich sehr leid jetzt. Was, also ganz kurz nochmal, also
ja.
Lotti, glaubst du, also ich muss mal ganz kurz ein paar Fragen hier in den Raum werfen. Vielleicht kannst
ja,
du die beantworten, vielleicht kann man die auch gar nicht beantworten. Wie ist denn die Luft?
Es ist
nicht mal witzig gemeint, aber...
Ganz hohe Luftfeuchtigkeit.
Kann man nicht irgendwie so Hallus bekommen? Halluzination? Oder haben die da was gegessen, was so richtig so der Psyche so Hallus fördert oder so?
Wenn es sich jetzt so um 7 Tage handeln würde, dann wäre das ja wahrscheinlich eine zutreffende Theorie. Aber wir befinden uns ja jetzt eben, wie du schon festgestellt hast,
über sieben Jahre. Der hat doch bestimmt so ein Percy Jackson Lotus-Ding aus dem Casino gegessen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Kennst du diese Lotus-Dinger von Percy Jackson, wo die im Casino
ja.
sind und so denken, das sind so 2 Stunden, aber die sind 2 Tage da? Das ist also, anders kann ich mir das nicht erklären.
Ich verstehe das absolut, weil man sich wirklich denkt, wie kann das sein? Aber wir müssen nochmal uns vor Augen führen, der kommt aus dieser Familie, in der diese ganzen ehrwürdigen Traditionen rund um Militär
ja.
ganz, ganz viel
ja.
wert sind. Das ist eigentlich alles, worüber er sich definiert. Loyalität, Treue zu seinem Land, zum Kaiser, zur Armee, zu seiner Familie. Und er hat eben auch, als er da auf diese Insel gekommen ist, diesen Eid geschworen, der hat gesagt, ich gebe nicht auf. Und es war tatsächlich auch so, dass einer der Hauptbefehlshaber ihm gesagt hat, ihr bleibt hier, ihr kämpft eben bis zum Tod. Und wenn das bedeutet, dass ihr 2, 3 Jahre durchhalten müsst, irgendwann holen wir euch ab, dann ist alles gut. Aber ihr werdet
ja,
nicht
dann sollen
aufgeben.
Die doch jetzt endlich mal kommen und die persönlich abholen. Sag mal, ich gucke mir gerade das Bild von dem an, Lotti. Oh Mann.
Bist du nochmal bei dem Bild
von
Anfang?
Ja, bei dem Bild von den Brüdern.
Mhm.
Ich schaue mir jetzt den nochmal an mit dem ganzen Hintergrundwissen. Bitte sag mir, es ist ein gutes Ende, bitte.
Ich kann dir jetzt sagen, dass es halt auch, um da nochmal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, also das Leben dort, ne? Man muss sich vorstellen, die führen da jetzt ihren privaten 2. Weltkrieg weiter.
Ja.
Und jetzt sind wir mittlerweile im 8. Jahr und die sind permanent im Kampfmodus. Natürlich nicht nur, weil die hinter jedem Bewohner der Insel den Feind vermuten. Also die sind ja wie in einem Computerspiel, dass sie die ganze Zeit denken, jede Person, die uns begegnet, will uns töten. Dabei wollen die nur ihre Ruhe haben. Die Leute leben dort auf Lubang und wollen endlich ihre scheiß Ruhe haben. Und die denken, das sind unsere Feinde, die lauern uns auf. Das heißt, auf der Seite sind die schon kopfmäßig die ganze Zeit in diesem wahnsinnigen Modus. Aber dazu gibt's ja im Dschungel auch noch einen Haufen echter Feinde, über die wir hier noch gar nicht gesprochen haben.
Tiere.
Also wir haben Skorpione zum Beispiel.
Gift. Das meine ich
giftige.
Ja. Vielleicht so ein mhm. Giftding oder so. Aber also jeder
es
menschliche
gibt
Verstand.
Pythons.
Lotti, bitte.
Ja.
Der hat doch bestimmt Gift. Irgendwas. Die haben doch bestimmt alle irgendwas eingeatmet 7 Jahre, 8 Jahre lang oder was zugestochen bekommen, so im Schlaf von irgendeinem Insekt. Das kann, nee, ich kann nicht. Gibt es irgendwelche Blutergebnisse? Ich brauche Blutergebnisse.
Ich werde dir gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was sonst noch passiert und was vielleicht auch psychologisch dazu führt, dass sie immer weiter darin gefestigt werden, in dem, was sie halt denken. Aber wir bleiben mal noch kurz bei den Tieren. Es gibt nicht nur Skorpione und Schlangen, es gibt auch Millionen von Ameisen. Und man denkt sich jetzt erstmal so, ja, okay, Ameisen für manche vielleicht nicht so schlimm. Aber die sind halt überall. Und es ist so, dass die wirklich auch, wenn du dich da irgendwo zum Schlafen hinlegst, die kriechen in dich rein. Einmal wacht Onoda mit ganz krassen Schmerzen auf, weil ihm eine Ameise in sein linkes Ohr reingekrabbelt ist und die ist total groß und die will da nicht rauskommen. Und er schafft es dann, indem er sich Wasser ins Ohr schüttet, die wieder rauszubekommen. Aber danach ist sein Trommelfell dauerhaft beschädigt. Der kann also jetzt auf seinem linken Ohr nicht mehr so gut hören.
Sag mal, also in 8 Jahren, ne? Also ganz kurz, in 8 Jahren bei so einer tropischen Geschichte da, ne? Also bist du doch saukrank. Bist du doch irgendwann einfach saukrank. Was machst du dann? Was ist, also, da ist ja auch nicht alles sauber, dann die Insekten und das Wasser ins Ohr und das ist ja nicht irgendwie eine Mittelohrentzündung, das ist ja eine komplette Beschädigung von Körperteilen. Warum gibt der nicht einfach auf? Warum holt er sich, was? Also, ich bin geschockt.
Er hat,
das ist für mich wirklich paranormal.
Kaiser
was
geschworen.
Mit diesem, ja, aber Kaiser geschworen hin oder her. Also, menschlich gesehen ist von ihm menschlich gesehen nichts übrig geblieben nach dieser akademischen Ausbildung.
Das ist krass, dass du es sagst.
Weil ein normaler menschlicher Verstand, ein normaler menschlicher Verstand bricht doch irgendwann in diesen 8 Jahren mindestens 500.000 Mal. Also die haben bestimmt auch nicht geschlafen. Man sagt doch, dass man nach einer Woche Schlaflosigkeit, dass da schon die Psyche anfängt, irgendwie Sachen zu machen, dass man da schon, manche Menschen reagieren drauf mit Schlafparalysen, manche reagieren drauf mit Fieber, mit Stress, keine Ahnung was. Menschlich gesehen ist von ihm, menschlich gesehen, nichts mehr übrig geblieben. Da muss irgendwas passiert sein. Vielleicht doch noch was ganz anderes Paranormales. Vielleicht sind es doch Waldgeister, ich weiß es nicht.
Aber es ist interessant, dass du es sagst, weil wenn man das so später auch psychologisch betrachtet, dann gibt es eben viele, die sagen, dass er sich als Individuum aufgelöst hat und er nur noch in diesem Wahn gelebt hat, er hat einen Auftrag. Und dieser Auftrag, der ist wichtiger als sein eigenes Leben. Es geht nur darum, diesen Auftrag zu erfüllen.
Aber das ist doch animalisch. Das ist doch gar nicht mehr menschlich. Alle, die ganze Truppe. Das ist auch, wobei auch ein Tier irgendwann doch so Instinkte entwickelt von wegen, oder geben Tiere auf?
Es ist blinder Gehorsam, ne? Und das ist ja eigentlich auch nochmal, finde ich, und dazu kommen wir vielleicht auch noch am Ende, nochmal ein krasses Zeichen dafür, wenn man das so auf der Ebene eben interpretiert, was halt auch Krieg mit Menschen macht und was Militär und Armee und diese Zugehörigkeit dazu auch mit einem machen kann. Du hast gerade auch noch einen wichtigen Punkt angesprochen, Schlafentzug spielt definitiv auch eine Rolle, weil gerade auch durch diese ganzen, also einerseits natürlich diese Alarmbereitschaft, jederzeit kann jemand kommen und uns angreifen, aber auch diese ganzen Tiere, also neben den Ameisen und den Pythons und den Skorpionen gibt es auch so ganz giftige Tausendfüßler. Einmal wird er von einem Tausendfüßler gebissen und hat einen Monat lang einen angeschwollenen tauben Arm und kann nichts mehr machen und so. Also es ist wirklich immer nur schlimm die ganze Zeit und deswegen haben die seit 8 Jahren keine einzige Nacht wirklich durchgeschlafen. Keine einzige Nacht. Also das wird natürlich schon diese ganze Paranoia rund um, wir sind hier im Zweiten Weltkrieg immer noch, schon unterstützen. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Werbung.
Wir befinden uns im Jahr 2021. Brittany Seidel zieht in ihr neues Haus und beginnt, sich ein gemütliches Heim einzurichten. Doch nur eine Woche nach ihrem Einzug geschieht etwas völlig Unerwartetes. Es klopft an ihrer Hintertür, obwohl sie niemanden erwartet hat. Und dort steht eine kleine Waschbärdame und die klopft mit ihrer eigenen Pfote an die Scheibe. Brittany ist verständlicherweise erstmal richtig perplex, aber dann vollkommen fasziniert von dieser ungewöhnlichen Besucherin und sie gibt ihr einen Namen. Roxy. Aus dem zaghaften Kennenlernen entwickelt sich schnell eine außergewöhnliche Freundschaft. Und das ist erst der Anfang. Ein paar Wochen später taucht Roxy wieder auf. Und dieses Mal bringt sie ihre 4 neugeborenen Babys mit. Und plötzlich wird Tiffany Teil der Waschbärenfamilie. Sie ist ein Mitglied dieser süßen, kleinen, skurrilen, herzerwärmenden Gemeinschaft. Und ich muss ehrlich sagen, als ich davon gehört habe, war ich fast ein bisschen neidisch. Ich hätte auch gerne so eine tolle Waschbärenfamilie. Aber ich bin froh, dass ich zumindest einen Waschbären habe. Und das ist Simon, das Maskottchen von Simon Mobile. Und ich freue mich sehr, dass Simon Mobile heute wieder unser Werbepartner hier im Plothaus ist. Denn Simon Mobile hat nicht nur den tollsten, süßesten und auch größten Waschbären, den ich kenne, sondern auch den perfekten Mobilfunkvertrag mit ganz viel Datenvolumen zu einem ganz günstigen Preis. Und das Tollste ist, wer bis zum 3.3.2025 einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, der sichert sich die ersten 6 Monate einfach mal doppeltes Datenvolumen. Ab monatlich 8,99 Euro bekommt man dann zum Beispiel satte 30 Gigabyte. Danach sind es zum Beispiel 15 Gigabyte im Monat. Und es gibt natürlich auch generell einige Vorteile bei Simon Mobile. Man kann monatlich kündigen, man kann aber auch, wenn man Bock hat, den Tarif flexibel aufstocken, wenn man zum Beispiel mal mehr Datenvolumen in einem Monat braucht. Außerdem gibt's Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und All-Net-Flat und Wi-Fi-Calling sind natürlich auch mit dabei. Und ich habe jetzt hier noch was ganz besonders Feines. Für Neukunden gibt's bei der Eingabe des Gutscheincodes HAUS10. Alles groß, alles zusammengeschrieben und Haus auf Englisch. Also H-O-U-S-E, Haus 10, alles groß, alles zusammen, auf simon.link/haus. Ich buchstabiere euch auch das zur Sicherheit nochmal. Also simon.link/house. Oder in der App gibt's für 6 Monate monatlich 10% Rabatt. Die Aktion ist bis zum 3.3.2025 gültig. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, dann könnt ihr natürlich in die Shownotes gehen oder ihr geht direkt auf simon.link/haus, simon.link/house, und da findet ihr alle weiteren Informationen.
Werbung Ende.
Wir können uns jetzt erstmal nochmal angucken, wenn du Lust hast, wo Onoda und seine Kollegen vor allem in der Regenzeit zumindest versucht haben, mal ein Auge zuzumachen.
Höhle, Höhle. Nächstes Bild. Höhle.
Nächstes Bild.
Du ist eine Höhle.
Umgehen.
Lass mich raten. Ist eine Höhle wie bei Die Unglaublichen, als die Familie sich versteckt hat, auch im Regenwald vor diesem einen Typen. Ich wusste es. Sieht genauso aus. Was ist denn da unten los? Was ist das Pinke da?
Das sind so krasse Verfärbungen in dieser Höhle. Die sind relativ bekannt eben auf Lubang.
Ach so, ich dachte, es wäre so ein Pilz. Die haben da geschlafen?
Mhm. Beschreib mal, was du sonst siehst. Also wenn du die Höhle so auch nach Komfort bewerten müsstest.
Sieht sehr hart aus, eine sehr harte Höhle. Mhm. Sehr harte, kalte. Bestimmt ein Mega-Echo da drin. Schall. Boah, da sind bestimmt irgendwelche... Da stinkt es auch bestimmt 100%. Mhm. Da riecht es auch bestimmt so richtig unangenehm nach Schwefel. Mhm. Irgendwelche Abgase von da unten.
Aber wenn man sich jetzt auch nochmal diese harte, kalte Höhle anguckt und alles, was wir bisher gehört haben über das Leben dort der Männer, dann könnte man jetzt meinen, dass diese Umstände einen nach all der Zeit ja wirklich irgendwann mürbe machen. Du hast es ja auch gerade schon mehrfach gefragt. Wie kann es sein, dass der nicht aufgibt? Onoda, Hiro, ist, um sein Land zu verteidigen, weiterhin zu allem bereit. Selbst zu sterben natürlich, aber auch zu töten. Er überfällt jetzt immer öfter lokale Bauern oder er schießt sie, wenn sie ihn dabei erwischen, wie er ihre Rinder klaut. Der liefert sich Schießereien mit der philippinischen Polizei, die selbst ja auch immer noch nicht genau wissen, sind es jetzt irgendwelche Banditen im Dschungel? Wer ist das, weil man sich gar nicht genau vorstellen kann, dass es wirklich Soldaten sind. Und bei einer solcher Schießereien wird einer der beiden letzten Soldaten an Onodas Seite getötet. Die sind jetzt also nur noch zu zweit. Und einmal mehr überlegt man sich, mit welchen Mitteln man diesen Typen jetzt endlich davon überzeugen kann, dass es vorbei ist und dass er aufgeben soll. Und man setzt jetzt nochmal auf die Familie. Und ich fand es so toll, weil du es direkt gesagt hast. Es war direkt, du meintest so, es klingt jetzt irgendwie bescheuert, aber... Die bringen einen riesigen Lautsprecher in den Dschungel.
Also, endlich!
Ja, genauso wie du gesagt hast. Und darauf werden Tonbandaufnahmen abgespielt von Toshio, Onodas Bruder.
Nach zehn Jahren? Ist es sein Ernst? Alles klar. Wow, unglaublicher Bruder.
Ich muss übrigens dazu sagen, Parshat, nur zur Verteidigung aller Beteiligten, immer wieder zwischendurch wurde auch Onoda für tot erklärt. Man hat immer wieder gesagt, der kann ja nicht mehr da sein. Also so, ist so ein ständiges Hin und Her zwischen, kein Mensch würde da jetzt 8, 9, 10 Jahre im Dschungel überleben und ja doch, die sind aber immer noch da, wir haben doch einen Beweis, weil der eine ist doch auch tot, dann ist der andere auch noch da. Also es ist schon immer wieder so ein Hin und Her. Er ist tot, er ist doch nicht tot. Jetzt ist aber so, man bringt dann da diesen Lautsprecher in den Dschungel und in den Aufnahmen hört man dann eben Toshio, den Bruder, der sagt, hey, bitte komm nach Hause, es ist alles gut, der Krieg ist vorbei, bitte glaub mir. Und dann sagt er eben auch so, ich beweise dir jetzt hier so nach dem Motto, dass das wirklich alles gut ist und singt ein Lied, das die beiden aus der Schulzeit kennen.
Horror.
Und Onoda Hiro hört das aus seinem Versteck im
bitte,
Dschungel.
Bitte, bitte, glaub das bitte.
Was denkst du, Parshad? Was denkst
aber
du, was
auch
macht
selbst wenn er das
Song?
Glaubt, er hat Polizisten erschossen, so, er hat Menschen getötet, selbst wenn er das glaubt, als ob die den, obwohl er Menschenleben da genommen hat, als ob er da jetzt einfach so rausspazieren kann aus der Insel.
Was glaubst du, wie reagiert er?
Ich glaube, gerade weil er Menschen umgebracht hat, ist er noch mehr in seinem Wahn. Der Arme ist ja auch nur ein Opfer des Krieges und der Kriegsmoral. Deswegen glaube ich, dass er selbst das nicht mal mehr glaubt.
Er ist jetzt der Meinung, dass man einen Schauspieler engagiert hätte, der
ach,
seinen Bruder imitieren
Güte.
Soll. Mhm. Und das Schlimme ist, er macht es daran fest, es gibt einen kurzen Moment, wo er wirklich so sagt, ja okay, warte mal, das klingt wirklich wie mein Bruder, krass. Aber dann bricht die Stimme des Mannes und der trifft die Töne nicht mehr. Und Hiro denkt sich so, alles klar, Leute, wir singen diesen Song, seitdem wir Kinder sind. Mein Bruder würde niemals so krumm und schief singen. Aber in Wahrheit hat Toshio bei der Aufnahme einfach nur krasse Emotionen bekommen, weil der darüber nachgedacht hat, wie lange er seinen Bruder schon nicht mehr gesehen hat und er einfach nur will, dass er nach Hause kommt und deswegen hat ihm die Stimme versagt. Und Onoda Hiro denkt, das kann nicht mein Bruder sein, der würde den Song richtig singen. Haben wir doch schon 100.000 Mal zusammen gemacht. Somit hat es wieder nicht geklappt.
Sag mir bitte nicht, der stirbt wegen Alter und Altersschwäche dann auf der Insel, immer noch unentdeckt. Bitte sag mir nicht, dass es das Ende ist.
Wir sind
du sagst
nicht
mir, dass
am
es
Ende.
Das Ende ist. Achso, okay.
Nein, wir sind noch nicht am Ende.
Ich ertrage es. Ich esse gleich diese Wand hier neben mir auf. Ich ertrage es nicht mehr. Ich habe Herzrasen.
Oh nein, aber geht's dir halbwegs?
Mir geht's also, gut. Geht's es ist so, okay, super spannend, okay. Aber es ist einfach, es ist unerträgliches Leid gerade. Ich kann nicht mehr.
Es tut mir leid.
Alles gut.
Also, es steht fest, auch dieser Versuch, Onoda Hiro klarzumachen, dass es keinen Krieg mehr gibt, ist gescheitert, aber der fühlt sich wieder mal mehr darin bestätigt, dass das alles eine große Verschwörung der US-Kräfte gegen ihn ist und dass er denen immer einen Schritt voraus sein muss, damit er am Ende nicht doch noch irgendwie gefangen genommen wird. Und es ist wirklich so, dass Onoda in sich reinlacht und sich wirklich denkt, ey Leute, also ich habe ja wirklich viel in meiner Spezialausbildung gelernt und ich wusste, dass der Feind hartnäckig und perfide ist, aber dass die auf solche Arten und Weisen hier versuchen, mich zu täuschen, das hätte er halt nicht gedacht. Und ihn motiviert das jetzt umso mehr, auch für seine Familie stark zu bleiben, weil der sich denkt so, ihr alle werdet hier quasi mit reingezogen, aber ich werde für euch und für mich weiterkämpfen. Wir sind jetzt im Jahr 1958.
Ach du und Scheiße, das sind doch 11 Jahre. Wie viel? 11, 12?
Also 45. 1945 hat der Krieg aufgehört. Die sind seit 1944 da. Wir sind jetzt einfach nach 14 Jahren immer noch im Dschungel. Es werden jetzt Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums nach Lubang geschickt, um Onoda zur Kapitulation zu bewegen. Davon kannst du dir jetzt mal ein Bild angucken.
Das ist eigentlich gar nicht witzig. Aber ich lache, weil
es
sowas
ist schon
von
auch
unglaubwürdig ist.
Es ist
so
absurd,
dass es wiederum so schrecklich witzig ist. Aber es ist nicht so witzig von wegen, ich mache mich drüber lustig witzig. Aber bitte, es reicht doch langsam, so schlecht.
Ich glaube, es ist wirklich in diesem Fall vollkommen in Ordnung, über die Abstrusität und die seltsamen Umstände dieser Geschichte auch lachen zu dürfen.
Weißt
weil
du,
das ist
das 8. Jahr war für mich so, boah, der Arme. So, weißt du? Ab dem 10. Jahr war so, ey, jetzt reicht's, meine Geduld. Und ab dem 14., also ich kann nicht mehr. Es ist einfach schon witzig. Aber nicht witzig, weißt du?
Ich sehe
auf diesem Bild halt eine Gruppe von Menschen mit einer japanischen Flagge und einmal mit einer weißen Flagge bestimmt, wenn es weiß ist, weil es ja ein schwarz-weißes Bild, aber das sind Menschen aus Japan.
Mhm. Dieser Suchtrupp, den du da siehst auf den Bildern, der wird während der Mission von einem riesigen Schwarm Bienen angegriffen. Und der Anführer dieses Suchtrupps überlebt das nur knapp. Also nur um dir mal so noch das, was so nebenbei auch noch passiert.
Und der andere in seinem Film seit 14 Jahren hat alles überlebt oder was? Sag mal, also
ja.
Das ist doch...
Also die Frage ist jetzt, was glaubst du denn? Weil Onoda checkt aus der Ferne, da ist ein Suchtrupp am Start. Jetzt wäre wieder die Frage, was denkst du, wie reagiert
ich glaube nicht, weil vor mir liegen noch weitere Bilder.
Ja, also es ist natürlich auch mittlerweile fast eine obligatorische Frage. Er ist sich sicher, dass das von den Amerikanern gefangen genommene Japaner sind, die sie täuschen wollen. Und so, Parshad, es tut mir leid, vergehen weitere Jahre, in denen die letzten beiden japanischen Soldaten auf Lubang sich hauptsächlich von in Kokosmilch gekochten Bananen ernähren. Sie klauen sich Kleidung, sie jagen Tiere im Wald. Auch eben, wie ich schon meinte, von den Viehzüchtern klauen sie welche. Während der Trockenzeit schlafen sie mittlerweile in Armeezelten und in der Regenzeit von Juli bis Oktober bauen sie sich kleine Hütten in den Bergen. Sie wechseln immer noch alle 2 bis 3 Tage ihren Standort. Sie haben weiterhin keine einzige Nacht durchgeschlafen, weil sie immer auf der Hut vor den Alliierten sind. Sie gehen übrigens auch weder baden noch duschen, weil sie niemals nackt sein wollen, weil das könnte ja in dem Moment, wenn der Feind kommt, sie komplett ausliefern. Weißt du, sie wären ja komplett verletzlich, wenn sie nackt wären. Also das heißt, die schütten nur ihren Oberkörper ein bisschen mit Wasser ab, wischen ab und zu mal unten rum irgendwie. Du schüttelst auf jeden Fall den Kopf und du kannst nicht mehr, ne? Ich merke schon, das tut mir leid.
Wie gesagt, ihr müsst nichts leid tun. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Geschichte gehört. Ich habe noch nie.
Dafür bist du im Plothaus.
Ich habe noch nie in meinem Leben so gezittert auf ein Ende.
Ja. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Es ist so.
Ich wusste es. Aber es ist so skurril. Das ist, ja.
Skurril ist wirklich auch das richtige Wort dafür. Es ist so, dass diese beiden Männer von frühmorgens bis Mitternacht weiterhin in höchster Alarmbereitschaft sind. Also wirklich permanent die ganze Zeit. Und es werden jetzt sowohl von den japanischen als auch den US-amerikanischen und den philippinischen Behörden insgesamt 110 weitere Versuche unternommen, Onoda und seinen Partner zur Aufgabe zu zwingen.
Wie 110. Groß ist denn die Insel? Wie groß ist diese Insel, dass sie den nicht finden?
Da müssen wir wieder sagen, der ist in dieser Schule ausgebildet worden, auch besonders sich im Wald zu verstecken, in Höhlen zu verstecken. Der hat das alles gelernt.
Weißt du, was das Traurige ist, was ich mittlerweile mir denke? Ich will gar nicht mehr, dass er gefunden wird. Weil ich will gar nicht wissen, wie gebrochen dann diese Seelen sind, wenn die herausfinden, dass sie 14, 15, 16, 17, 18, ich erwarte mittlerweile sogar 25 Jahre von dir, dass die 25 Jahre da auf dieser Insel waren für gar nichts. Ich will gar nicht mal mehr, dass sie gefunden werden.
Also aktuell sieht es auch weiterhin, muss man sagen, so aus. Hä? Es werden insgesamt 30.000 Flugblätter über dem Dschungel abgeworfen. 30.000. Es werden sogar Tafeln aufgestellt. Also ich habe Bilder davon gesehen, da gibt es im Dschungel wirklich Tafeln. Da steht auf Japanisch drauf, der Krieg ist vorbei. Hört auf, kapituliert, kommt nach Hause, es ist alles gut. Alles ist umsonst. Onoda und sein Partner werden nicht aufgeben. Es ist aber so, dass einer der Versuche, die beiden aufzuhalten, für seinen letzten verbliebenen Gefährten bei einer Schießerei mit der philippinischen Polizei tödlich endet. Das heißt, jetzt ist er ganz alleine.
Ey Lotti, ich sterbe gerade, ich kann nicht. Ich greife mich, ich krieg keine Luft. Bitte.
Nein.
Bitte, das ist so. Ich.
Ich würde dir wirklich gerne Luft zufächern, aber wir sind ein bisschen zu weit entfernt voneinander.
Ich sitze mittlerweile, meine beiden Knie sind gerade hier oben an meinem Oberkörper.
Ich sitze aber auch auf meinen Knien.
Ich schreie! Ich sitze jetzt 25 Jahre, wo sind wir jetzt? Oh, diese armen Seelen,
genau,
die
zu diesem Punkt kommen wir jetzt.
Warte mal, was ist eigentlich mit dem einen Typen, der von Anfang an sich gestellt hat?
Also,
was hat der gerade für ein Leben in Japan?
Wir kommen jetzt mal an den Punkt, dass die Geschichte von dem Soldaten, der da irgendwo alleine draußen im Dschungel in Lubang hockt und tatsächlich denkt, der Zweite Weltkrieg wäre immer noch am Laufen, unfassbar die Runde macht und in Japan jetzt alle möglichen Medien davon berichten. Parshad, möchtest du mal raten, welches Jahr wir mittlerweile haben? Also wie viel Zeit vergangen ist? Nochmal zur Erinnerung, Ende 1944 ist Onoda in Lubang angekommen. 45 war der Krieg vorbei. In welchem Jahr sind wir jetzt?
Sag bitte nicht 1970. Oh mein Gott! Ey, du bist so krass, Lotti. Du hast mit Absicht so eine Geschichte, weil du weißt, wie du mich einfach kriegst. Sag nicht 1970 jetzt zu mir!
Wir schreiben das Jahr 1972.
Ich flippe aus! jetzt, bitte.
Warte.
Nein.
Also, seit mehr als 27 Jahren sitzt dieser Mann auf dieser Insel und führt einen Krieg, den es seit fast 3 Jahrzehnten nicht mehr gibt. Der Typ ist mittlerweile 49 Jahre alt. Er
Was?
Hat mehr Zeit auf der Insel in seinem imaginären Krieg verbracht als in seinem Leben davor. Und nun wird ein weiterer Versuch unternommen, ihm endlich klarzumachen, dass er der Einzige ist, der noch auf der Welt im Zweiten Weltkrieg kämpft.
Wer ist gekommen? Beyoncé, wer ist gekommen, um ihn zu überzeugen, bevor ich ausraste?
Du kannst dir das nächste Bild angucken. Du siehst irgendwie enttäuscht aus. Was siehst du?
Ich habe jetzt gedacht, irgendwie, dass das, also ich dachte, wann gab es noch Helikopter?
Da gab es auf jeden Fall schon Helikopter. Ja, aus den Helikoptern wurden
und
ja auch
die machen immer noch
ab.
Mit diese kleine billige Megafon JBL-Boxkacke da, bevor ich da ausraste, komplett. Du hast gerade eine ganz, ganz schlimme Version von mir rausgeholt, Lotti. Weißt du das eigentlich?
Es tut mir leid.
Nein, das soll dir nicht leid tun, aber ich habe schon lange nicht mehr diese sehr, sehr aggressive, sehr ungeduldige Version von mir kennengelernt. Weißt du, also wir wollen mal kurz vergleichen, wie ich mich in der ersten Minute angehört habe.
Das stimmt.
Unseres Gesprächs.
Das stimmt.
Und jetzt schreie einfach. Also ich sehe dieses Bild, es ist farbig. Der Arme, der hat diese Farbfotografie-Sache da verpasst. Der weiß gar nicht, dass man Farben jetzt hat und so. Scheiße.
Eigentlich das Witzige, ne? Gut, dass es dir auffällt, weil eigentlich ist es genau wie das Bild
davor
von 1958.
Mal.
Es ist das gleiche
Aber
Bild, nur mit Farbe
nicht.
Jetzt.
Der weiß es nicht. Uff, ja.
Es werden bei dieser Aktion wieder Flugblätter verteilt und auf denen steht Onoda Hiro, der Krieg ist vorbei, wir vermissen dich, komm nach Hause. Nach 27 Jahren. Das kommt eben auch wieder von seiner Familie und mehrere Freiwillige laufen jetzt mit diesem Megafon durch die Berge, die schwenken die japanische Flagge. Darunter ist übrigens auch der Bruder des zuletzt getöteten Soldaten, der an Onodas Seite mitgekämpft hat, der jetzt sagt, ey, mein Bruder ist schon gestorben, jetzt soll wenigstens hier der Letzte noch gerettet werden sozusagen.
Das ist gerade voll schön. Aber bitte, die sollen den nicht mehr finden, bitte. Was passiert mit dem, wenn er herausfindet, dass er 27 Jahre da war? Oh Gott.
Onoda Hiro findet jetzt natürlich auch wieder diese Flugblätter, weil es sind ja schon wieder eine Menge. Was glaubst du, wie er darauf reagiert?
Lotti, bitte. Der glaubt's immer noch nicht, wenn du mich so fragst.
Er denkt, es ist ein Hinterhalt. Der Krieg ist nicht vorbei. Und er hat jetzt auch Beweise. Es ist nämlich so, dass er immer noch und immer wieder US-amerikanische Flugzeuge und Militärschiffe sieht, die ihn überzeugen, dass der Zweite Weltkrieg nach wie vor am Laufen ist, was er aber nicht weiß. Inzwischen tobt seit mehreren Jahren der Vietnamkrieg, davor gab es den Koreakrieg. Also der hat Sachen gesehen, die er sogar quasi logisch einordnen konnte, die aber gar nichts mehr mit seiner Situation zu tun hatten. Aber das weiß er natürlich nicht. Und die Amis sind für ihn weiterhin der absolute Feind. Er denkt weiterhin, die Alliierten wollen ihn verarschen. Und er wird doch jetzt nicht aufgeben, weil da so ein Flugblatt ist, wo drauf steht, wir vermissen dich, vor allem nach all der Zeit, als ob er jetzt sagt, nach 27 Jahren, ja okay, gut, ich glaube das jetzt. Und damit, Parshad, wären wir zurück bei dem Mann, von dem wir am Anfang der Geschichte gehört haben. Der 24-jährige japanische Uni-Abbrecher Suzuki Norio hört in den Nachrichten von der unglaublichen Geschichte des Soldaten, der alleine den Zweiten Weltkrieg weiterführt. Und weil es aber auch Leute gibt, immer noch, die behaupten, der wäre längst tot und das sind eben alles nur Gerüchte und Mythen, denkt sich Suzuki Norio, ich will herausfinden, ob es diesen Mann im Dschungel von Lubang wirklich gibt. Und wenn, dann bin ich derjenige, der ihn überzeugt, nach Hause zu kommen. Seine beiden anderen großen Lebensziele sind, wie gesagt, einen wilden Panda und einen Yeti sehen.
Gott.
Also es ist irgendwie auch eine wilde Mischung, die er sich da ausgedacht hat in seinem Leben. Aber das zeigt auch, was diese Geschichte mittlerweile für einen Stellenwert hat, weißt du? Also zu sagen so, ich setze das irgendwie mit einem Yeti gleich, ist schon irgendwie krass. 1973 reist Suzuki dann endlich auf die Philippinen. Er musste sich natürlich lange vorbereiten. Jetzt kommt er da an. Parshad. Was glaubst du? Wie versucht denn dieser 24-jährige Abenteurer jetzt, Onoda im Urwald zu finden? Weil du weißt ja, wie viele 100.000 Leute schon vorher versucht haben, ihn zu finden. Also was wäre jetzt deine Taktik? Oder was glaubst du, was macht man, um ihn jetzt da im Wald zu finden?
Auch mit einem Megafon. Vielleicht ist er ein bisschen taktischer. Also wenn ich jetzt jemanden suchen würde, der halt, okay, also folgendes, ich würde es so machen. Erstmal schauen, wo hat er zuletzt was geklaut? Also bist du bereit jetzt für Detektiv Parshi?
Absolut.
Okay, danke schön.
Bitte,
Dank.
Komm, hol sie raus.
Also wir schauen erstmal ganz locker, fragen mal ein bisschen hier die Bewohner rechts, links. Was habt ihr gesehen letzte Nacht? Was habt ihr gehört? Habt ihr eine Ahnung? Bla bla bla. Dann rechne ich damit, dass eine Person, die so viele Jahre auf einer Insel ist, dass sie auch diese animalischen Instinkte hat. Heißt, die Person hat bestimmt Hunger. So, was machen wir im Wald, wenn wir was fangen wollen? Also das mache ich jetzt nicht, aber kenne ich von Filmen. Man macht so ein Hinterhaltding. Also ein Stück Fleisch auf dem Boden. Aber so richtig.
Das klingt wirklich, als würde man ein Tier
aber
fangen.
Aber ist doch so. Also,
ja. Ja, klingt.
Also, aber so richtig schlecht gecovert mit ein paar Blättern und unter den Blättern ist so dieses Netzteil. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich es machen würde, aber so ein bisschen sowas Verlockendes da machen. Vielleicht ein Lagerfeuer. Ja, vielleicht ein Boah, ich bin so krass, Lotti! Sorry. So ein Lagerfeuer, irgendwo so richtig auffälliges Feuer, dass sogar er sich denkt so, oh, was ist da los? Und vielleicht gibt's da was zu holen. Und ums Lagerfeuer herum so ein bisschen hier Krimskrams. Fleisch, Reis, was weiß ich. Und dann warten, einfach nur warten und immer wieder das Feuer ein bisschen, weißt du, so nicht erlischen lassen, weißt du? Ein bisschen wedeln, das ist es.
Ich finde wirklich, du hast heute immer wieder sehr viele Taktiken und sehr viele Methoden, die auch tatsächlich angewandt wurden, sehr treffend auch schon selber beschrieben. Und jetzt ist es nicht unbedingt ein Lagerfeuer, aber es ist trotzdem eigentlich eine ähnliche Strategie. Es ist nämlich so, dass Suzuki sich in den Dschungel setzt, der steckt da eine japanische Flagge rein und das ist sozusagen seine Art, ihn anzulocken.
Ach so.
Jetzt nicht mit Fleisch oder mit Feuer, aber dann wartet er einfach.
Okay.
Also er setzt sich dahin und wartet. Und er wartet einen Tag, zwei Tage, drei Tage.
Bitte
vier
sag mir, es bleibt bei diesen 4-5 Tagen und nicht Jahren jetzt auf einmal, bitte.
Nein, es sind 4 Tage und 4 Nächte. Und tatsächlich kommt dann nach fast 100 Stunden ganz leise und langsam ein Mann aus dem Dickicht des Waldes auf ihn zu, in einer 30 Jahre alten japanischen Militäruniform und mit einem Gewehr in der Hand. Suzuki senkt sein Haupt und sagt, Zitat, Onoda-san, der Kaiser und das japanische Volk machen sich Sorgen um sie. Für Onoda ist natürlich klar, das hier ist der nächste absurde Versuch, ihnen einen Hinterhalt zu locken. Aber weil er feststellt, dass Suzuki keine Waffen dabei hat und anscheinend auch wirklich echtes Japanisch spricht, weil teilweise dachte er auch bei anderen Leuten, die da Japanisch gesprochen haben auf der Insel, das wären auch alles wieder nur Schauspieler, denkt er sich, okay, ich lasse mich zumindest mal auf ein Gespräch ein. Und dieses Gespräch dauert Stunden, die ganze Nacht lang. Onoda Hiro erzählt von allem, was er die letzten Jahrzehnte auf Lubang erlebt hat. Und Suzuki Norio wiederum berichtet, wie sehr sich Japan in all der Zeit verändert hat. Und er spricht auch noch mal ganz explizit mit ihm über das Ende des Zweiten Weltkrieges, also 1945. Was glaubst du, Pasha?
Er hat den erschossen.
Ist Onoda endlich
Nein, er hat,
überzeugt?
Er hat Suzuki erschossen.
Zum Glück nicht. Er hat ihn nicht erschossen.
Aber
er denkt sich die ganze Zeit, diese ausgefuchsten Amerikaner, die haben mir ihren besten Mann geschickt und der ist auch wirklich sehr überzeugend. Der ist auch so gekleidet wie ein Hippie und so. Und er denkt sich auch die ganze Zeit, dass ich darauf reinfalle, dass ich jetzt hier mit dem sitze, mit dem rede. Das haben die wirklich gut gemacht, aber keine Chance. Der kann nicht echt sein. Und das kann auch natürlich, was der da erzählt, nicht stimmen. Das ist alles Quatsch. Und trotzdem baut er eine Art Vertrauensverhältnis zu dem Mann auf. Vielleicht auch, weil er sich jetzt einsam fühlt, weil er ja jetzt schon seit 2 Jahren sich alleine durch den Dschungel kämpft. Und deswegen redet er weiter mit ihm. Und irgendwie entsteht da so eine Verbindung. Und das zeigt sich ganz besonders deutlich auf folgendem Bild, was du dir jetzt endlich angucken kannst. Es ist das erste Bild von Onoda Hiro nach 28 Jahren. Beschreib mal, was du da siehst.
Warte mal. Wer ist jetzt wer aber?
Der rechts ist Onoda Hiro und der links ist Suzuki Norio.
Wer hat das Bild gemacht? Google Maps?
Ich glaube, das haben die sogar mit Selbstauslöser gemacht. Gibt es zu dem Zeitpunkt auch schon. Was denkst du gerade, Parshad? Wo bist du?
warum vertraut er jetzt ausgerechnet Suzuki? Das ist für mich so absurd nach all den Jahren, Lotti. Das ist doch voll weird. Das ist doch schon wieder... Ich kann mir das schon wieder nicht erklären, dieses Verhalten von ihm. Was ist denn da los? Vor allem, was hält Suzuki da in der Hand? Ist es ein Gewehr?
Ja, es ist das Gewehr tatsächlich von Onoda. Und natürlich auch so ein bisschen eben als Zeichen so, ich vertraue dir, komm, nimm mein Gewehr. Und Suzuki will ihm damit auch zeigen, guck mal, ich tu dir nichts, selbst wenn ich bewaffnet bin, ich würde dich niemals angreifen. Und der hat halt so eine entspannte, liebe, nette Ausstrahlung, dass sich die ganze Zeit irgendwie Onoda denkt, ja, der ist zwar wahrscheinlich irgendein Geheimagent, der kommt hierher, um mich irgendwie auszuspionieren, aber der wird mich nicht angreifen. Also hänge ich halt mit dem ab und rede mit dem, mach mit dem Foto. Aber wie ich schon meinte, vielleicht auch einfach der Einsamkeit geschuldet. Du kommst auf jeden Fall noch nicht so ganz drüber hinweg, ne?
Mm-mm.
Werbung. Es beginnt ganz harmlos mit einer Dose. Ein Alltagsgegenstand, der in Millionen Küchen über Jahrzehnte hinweg seinen festen Platz hat. Doch was, wenn hinter dem schnappenden Deckel und dem schlichten Design eine Geschichte lauert, die nicht nur von amerikanischen Träumen, sondern auch Albträumen handelt? Die Insolvenz von Tupperware im Herbst 2024 reißt eine längst verschlossene Schublade voller Geheimnisse auf. Zwischen Erfolgsstory und Vergessenwerden, zwischen Erfindergenie und Girlboss-Ambitionen entfaltet sich ein Krimi, der die Grenzen zwischen Plastik und Politik, zwischen Wirtschaft und Wahnsinn verschwimmen lässt. Und in diesem Sinne freue ich mich ganz, ganz doll über unseren heutigen Werbepartner Deutschlandfunk und den neuen Podcast Who Killed Tupper? Der neue True-Crime-Satire-Podcast mit Friedrich Lichtenstein. Ich glaube, ihr habt alle schon mal davon gehört. Tupper kennt jeder, weiß jeder und wie ihr jetzt auch schon herausgehört habt, es geht um eine skurrile Geschichte und skurrile Geschichten lieben wir. Die Fragen, die in diesem Podcast beantwortet werden, lauten: Wie begann der ganze Hype um Tupper? Wann und warum ging es dann aber auch bergab mit diesen ikonischen Dosen? In Who Killed Tupper nimmt uns der Kommissar Bofinger, gespielt vom legendären Friedrich Lichtenstein, mit auf eine äußerst verrückte Ermittlungsreise durch die Höhen und Tiefen des Plastikimperiums von den 50er Jahren in Amerika bis heute. Es ist auf jeden Fall eine absolute Podcast-Empfehlung meinerseits. Euch erwartet eine sehr, sehr spektakuläre Geschichte mit sehr vielen schillernden Persönlichkeiten. Schwarzen Humor gibt's auch. Und Plot-Twists. Wir lieben Plot-Twists. Und alleine deswegen solltet ihr Who Killed Tupper hören. Übrigens könnt ihr das auch über die kostenlose Deutschlandfunk-App in einem beeindruckenden 3D-Sound. Also man kann dadurch noch tiefer eintauchen als sowieso schon. Also wenn ihr genau wie ich sehr, sehr gut erzählte Story-Podcasts liebt und großartigen Sound schätzt, dann hört unbedingt rein. Who Killed Tupper findet ihr ab sofort in der Deutschlandfunk-App. Mehr Infos natürlich auch in den Shownotes. Werbung Ende. Onoda glaubt jetzt weiterhin nicht, dass der Krieg vorbei ist, aber wie gesagt, er hängt mit Suzuki ab und der versucht dann weiter, den jetzt mittlerweile fast 50-jährigen Mann davon zu überzeugen, mit ihm zu kommen. Der sagt, komm, ich gehe wieder nach Japan, komm doch einfach mit. Aber Onoda bleibt stur. Er sagt, dass er nur unter einer einzigen Bedingung seinen Posten verlassen würde. Möchtest du mal raten, Parshad, welche Bedingung das jetzt sein könnte nach all der Zeit?
Dass sein Bruder ihn abholt?
Nee. Wenn wir nochmal zu dem Punkt zurückkommen, dass er eigentlich als eigenständiger Mensch, als Individuum gar nicht mehr existiert hat, geht es eigentlich nur in eine Richtung. Onoda Hiro sagt jetzt, wenn der Mann, der damals sein oberster Befehlshaber war und ihm den Auftrag erteilt hat, so lange auf Lubang zu kämpfen, bis er stirbt oder offiziell von ihm, von seinen Pflichten entbunden wird, von Angesicht zu Angesicht, wenn der vor ihm steht, dann wird er seine Waffen niederlegen und nach Hause kommen. Was glaubst du? Ist das jetzt machbar? Ist das möglich? Wird das passieren?
Bitte sag mir, dass es auf dem nächsten Bild zu sehen ist.
Ich kann dir jetzt erstmal sagen, dass Suzuki mit diesen Infos zurück nach Japan reist. Der informiert die dortigen Behörden und macht sich jetzt zusammen mit denen auf die Suche nach Major Taniguchi Yoshimi. Der ist tatsächlich am Leben, der ist über 70 und der arbeitet in einem Buchladen. Der hat mit Militär und mit Armee und allem gar nichts mehr zu tun. Das ist ein alter Mann, der im Buchladen arbeitet. Und dem wird jetzt gesagt, yo, alles klar, es wäre mega cool, wenn du mal mit uns auf die Philippinen kommen könntest, weil da ist noch ein letzter Soldat von dir. Wäre super, wenn du dem mal Bescheid gibst, dass er aufhören kann zu kämpfen. Was natürlich auch schon wieder eine komplett abstrakte Situation ist für so einen Mann, der sich denkt,
Während der einfach so friedlich seine Bücher so in Regalen einsortiert hat, der weiß gar nicht, was da im Hintergrund.
Ja.
Der weiß einfach nicht.
Und zusammen mit Suzuki Norio, mehreren Pressevertretern und Menschen aus der Regierung und vom Militär, macht sich Taniguchi Yoshimi 1974 dann auf den Weg nach Lubang. Am 9. März 1974 finden sie Onoda dann nach mehreren Tagen Suche im Dschungel und der ehemalige Major Taniguchi holt ein Dokument aus der Tasche und liest in etwa sowas vor wie: Leutnant Onoda Hiro, im Namen des kaiserlichen japanischen Hauptquartiers und der kaiserlichen Armee überbringe ich Ihnen den offiziellen Befehl. Der große ostasiatische Krieg und der Zweite Weltkrieg ist beendet. Alle militärischen Operationen wurden eingestellt und der Kaiser hat am 15. August 1945 die bedingungslose Kapitulation Japans angeordnet. Sie haben ihre Pflicht mit außergewöhnlicher Treue und Ehre erfüllt. Nun sind sie angewiesen, die Waffen niederzulegen und sofort in ihre Heimat zurückzukehren. Dieser Befehl ist endgültig und bindend. So, Parshat, was glaubst du? Wie reagiert Onoda Hiro? Glaubst du, dass er es jetzt glaubt? Gibt er auf?
Wenn du mir jetzt sagst, dass er alle umgebracht hat, ich stehe auf und ich gehe.
Ist es das, was du denkst? Ist es dein Gefühl?
Ja.
Ich sehe wirklich in deinen Augen, da geht sehr, sehr viel vor. Und ich kann dich zumindest beruhigen. Er bringt die Menschen dort nicht um. Aber er denkt, es wäre ein Test. Nicht gehen, Parshat. Bleib noch.
Dankeschön, vielen Parshat. Dank, Lotti, vielen Dank. Ich muss noch kurze Pause. Ich schlüpfe aus.
Parshat, nicht gehen. Es kommt ein Foto jetzt.
Ich esse gleich diese Aperture vor mir auf, Alter, dieses Licht. Ich habe gerade fast alle Glasflaschen um mich herum weggeschmissen, Lotti.
Parshat, warte. Es kommt gleich ein Foto.
Du kennst mich sehr gut, Lotti. Du weißt ganz genau, wie mich sowas wirklich schon so... Wie soll ich heute Nacht schlafen? Ich zitter am ganzen Körper. Was denkt er?
Also, er denkt, es wäre ein Test. Und er denkt, jeden Moment wird sein alter Befehlshaber ihn so zur Seite nehmen und ihm sagen, was wirklich abgeht. Und als würde er quasi nur herausfinden wollen, ob Onoda weiterhin treu ist oder nicht. Und deswegen denkt er sich, ich kann ja nicht sagen, ja, alles klar, ist vorbei. Aber auf der anderen Seite passiert das halt auch nicht. Also sein Befehlshaber kommt nicht, nimmt ihn nicht zur Seite. Und irgendwann fängt er an, die Situation ernst zu nehmen. Und dann passiert Folgendes, Parshat.
Nein.
Du kannst dir das nächste Bild angucken. Was siehst du?
Also er salutiert. Da salutiert noch jemand neben ihm. Da steht auch jemand lächelnd mit einem Schwert vor ihm. Eine andere Person steht hinter ihm und schaut einfach nur zu. Lotti, bitte, was passiert da auf diesem Bild?
Ich sag's dir. Der Typ links ist der Generalmajor von der philippinischen Luftwaffe. Der inspiziert gerade lachend dieses Schwert, weil es halt uralt ist und er gar nicht glauben kann, dass dieses Schwert immer noch existiert nach 30 Jahren. Onoda, wie du schon gesagt hast, salutiert, genau wie auch der Anführer der Suchtruppe. Er hat sich tatsächlich gestellt und seine Waffen niedergelegt. Also das, was er sich gewünscht hat, ist passiert. Sein Befehlshaber hat ihm gesagt, der Krieg ist vorbei und das war alles, was er hören wollte. Mehr wollte er doch gar nicht. Darauf hat er seit 30 Jahren gewartet. Das ist jetzt passiert. Und jetzt, nachdem er seine Waffen niedergelegt hat, muss er sich am nächsten Tag dem wichtigsten Mann der Philippinen stellen. Und auch davon kannst du dir direkt noch ein Bild angucken. Ich kann dir auch da gerne sagen, was du da siehst. Das ist der damalige philippinische Präsident Ferdinand Marcos und Onoda und die beiden reichen sich die Hand. Was interpretierst du daraus?
Ein kompletter Wahnsinn. In was für einer psychischen Verfassung ist der jetzt? Also das Bild zeigt mir irgendwie Frieden. Was heißt Frieden? Einfach irgendwie. Sag mal, glaubst du, die Leute haben ihn auch ernst genommen? Oder dachten sie sich, was für ein Verrückter? Und wir machen das Spiel jetzt einfach mit.
Das ist eine sehr gute Frage, dazu kommen wir auf jeden Fall gleich.
Aber
noch.
Kurze Verständnisfrage. Mhm. Also als der Major das ihm gesagt hat, hatte er wirklich erwartet, dass er jetzt sagt, ey, das war jetzt nur ein Test?
Er hat zu dem Zeitpunkt noch die ganze Zeit gedacht. Also
okay.
Er dachte die ganze Zeit, gleich wird so aufgedeckt. Ja, nee, es stimmt eigentlich gar nicht. Das, was er gerade sagt, sagt er nur, weil er es sagen muss oder weil er mich eben testen will. Aber jetzt fängt er langsam an, das schon zu begreifen. Und was halt auch für ihn ein riesengroßes Glück ist, dass da dieser philippinische Präsident ihm die Hand reicht, weil, wie wir schon gehört haben, ne, Onoda hat fast 30 Jahre lang gegen die philippinische Polizei und die Zivilbevölkerung gekämpft. Und er hat dabei insgesamt fast 30 Menschen getötet. Und er wird jetzt trotzdem offiziell vom philippinischen Präsidenten begnadigt. Man sagt später, dass das wahrscheinlich daran lag, dass man jetzt 30 Jahre nach Kriegsende keine diplomatischen Probleme zwischen Japan und den Philippinen verursachen möchte, weil das war ja alles schon schwierig genug damals.
Hm.
Onoda Hiro darf also nach Hause nach Japan fliegen, mit mittlerweile 52 Jahren.
Spreche auseinander.
Und spätestens als er dort ankommt, versteht er endgültig, dass Japan nicht mehr im Krieg ist und dass Japan wirklich nicht unter US-Besatzung steht, was auch so krass ist. Seine Eltern leben immer noch und die nehmen ihn jetzt am Flughafen in Empfang. Seine Mutter steht da weinend und nimmt ihren Sohn in den Arm. Die haben 30 Jahre lang gebangt, ob und wann ihr Sohn wieder zurückkommt und am Ende für nix. Und langsam begreift auch er, dass er 29 Jahre seines Lebens einen Krieg geführt hat, der nur noch in seinem Kopf existiert hat. Er erzählt später, welche Gedanken ihm in dem Moment durch den Kopf gegangen sind. Zitat: Wir haben den Krieg wirklich verloren. Wie konnten sie nur so schlampig sein? Plötzlich wurde alles schwarz. In mir tobte ein Sturm. Ich kam mir vor wie ein Idiot, weil ich auf dem Weg hierher so angespannt und so vorsichtig gewesen war. Schlimmer noch, was hatte ich all die Jahre getan? Allmählich legte sich der Sturm und zum ersten Mal verstand ich wirklich, meine 30 Jahre als Guerillakämpfer für die japanische Armee waren abrupt zu Ende. Das war das Ende. Du hast auf jeden Fall gerade zwischenzeitlich kurz die Augen ein wenig verdreht und hast ein bisschen skeptisch geguckt bei dem, was er so gesagt hat, ne?
Wie schlampig gearbeitet? Also, ist es sein erster Gedanke? Also, what the fuck?
Das habe ich mir auch gedacht, dass er so in seinem Film ist, dass er jetzt den anderen Leuten quasi vorwerfen möchte, ja, ihr hättet mal ein bisschen besser arbeiten sollen, sonst hätten wir nicht verloren, sonst hätte ich nicht umsonst hier gekämpft die ganze Zeit. Spürst du eigentlich gerade ein bisschen sowas wie Erleichterung, dass er da raus ist? Oder wie geht's dir mittlerweile?
Der hat vor 30 Jahren sich selbst verloren. Also ich habe keine Ahnung, also ich glaube nicht mehr, dass er, ich habe überhaupt gar keine Emotionen ihm gegenüber, um ehrlich zu sein, weil eigentlich habe ich Emotionen gegenüber Menschen und ich sehe, ist es jetzt grausam von mir zu sagen, ich sehe ihn jetzt gerade nicht als Menschen.
Eher so als Roboter so ein bisschen, ne?
Ja, er war ja auch von Anfang an ja kein Mensch, sondern ein von Krieg erschaffenes Wesen und von Krieg ausgebildetes Wesen. Weißt du?
Ist auch krass. Er wird nämlich auch gefragt, was er die ganze Zeit im Dschungel gedacht hat, also was ihm da durch den Kopf gegangen ist. Und dann sagt er, nichts als meine Pflicht zu erfüllen. Also er sagt, dass er an nichts anderes gedacht hat. Es ging nur um seine Pflicht. Du hast dich ja auch schon so kurz ein bisschen gefragt, wie die japanische Bevölkerung auf Onoda Hiro reagiert. Und man kann sagen, die sind sehr, sehr gespalten. Also es gibt welche, die wirklich genau das auch sagen, was du gesagt hast. Dieses, also was ist mit dem Typen eigentlich los? Und die ihn sozusagen so als peinliche Figur wahrnehmen und auch als ein Symbol für etwas, was man eigentlich gar nicht
haben möchte und gar nicht sein möchte, dieses komplett verlorene militärische. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch ganz, ganz viele Leute, die ihn als Helden ehren und die sagen, der Typ hat für unser Land sein Leben gelassen und er hat alles getan und sehen ihn auch so ein bisschen als Symbol für Widerstandskraft. Und man kann natürlich sagen, dass diese Heldenehrung, die ihm da jetzt zuteil wird, dass er das schon auch Suzuki Norio zu verdanken hat, ne? Weil ohne den würde er vielleicht jetzt immer noch bis an sein Lebensende weiter im Dschungel sitzen und an den Krieg glauben. Und vielleicht hast du dich gefragt, Parshad, was eigentlich aus dem geworden ist, ne? Denn ich habe dir ja erzählt, es gab mehrere Dinge auf der Bucketlist. Es ist dann nämlich so, während Onoda zum Star in Japan wird, kümmert sich Suzuki um die weiteren Punkte auf seiner Liste. Als nächstes ist der Panda dran, dem begegnet er dann in China. Und 1986 macht er sich dann auf in das Himalaya-Gebirge, um den Yeti zu suchen. Und dabei wird er leider von einer Lawine überrascht und stirbt. Ja, es war also nicht Onoda Hiro, der ihn das Leben gekostet hat, sondern der Yeti.
Ich bin eine leere Hülle, Lotti. Also noch ein Plot in dem ganzen Plot habe ich jetzt nicht erwartet.
Ich wollte dich natürlich bewusst ein bisschen am Anfang auf die Fährte locken, dass es vielleicht so sein könnte, dass er im Kontext mit dem Mann aus dem Wald stirbt. Aber es ist, wie gesagt, der Yeti. Und das ist natürlich irgendwie auch sehr, sehr bitter und traurig, dass er es wirklich schafft, diesen Typen da als einziger nach 30 Jahren aus dem Dschungel zu holen, aber dann drauf geht wegen einer Lawine auf der Suche nach Yeti. Das ist einfach schade. Sehr, sehr schade. Was könntest du dir denn vorstellen, wie Onodas Leben jetzt danach weiter verläuft? Hast du da irgendwie eine Vision?
Weißt du, ich schaue mir auch die ganze Zeit seine Bilder an. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ich vergleiche die ganze Zeit dieses Bild, auf dem er salutiert, dann das Bild, wo er die Hand reicht, dann das Bild mit Suzuki. Ich versuche einfach so zu checken, was das für eine Art Mensch ist oder was für ein Mann das ist. Ich raffe es nicht, weil normalerweise, ich kann Menschen nicht lesen. Ich bin jetzt nicht so, ich bin nicht so eine Person, die sagt so, wow, ich habe krasse Menschenkenntnisse, das bin ich nicht, aber ich verstehe es nicht. Vor allem, warum hat er das Schwert dabei, obwohl er da gerade so begnadigt wird? Leg doch das Schwert weg, Mann. Da ist gar keine Bedrohung. Was ist los mit dir? Weißt du, das macht mich auch irgendwie sauer. Ich habe so eine Abneigung gegenüber Menschen mit so, boah, mir wird schlecht bei so Leuten mit so Kriegsgedanken, Kriegsmoral, Kriegsmentalität oder was weiß ich, Alter, mit so einer Scheiße da. Weißt du, ich komme ja selber von einer sehr, sehr revolutionären Familie. Meine Onkels waren ja Freiheitskämpfer im Iran. Die haben für Freiheit gekämpft und die haben das Böse haben die ja versucht zu bekämpfen, sind dabei gestorben leider, weil die umgebracht wurden vom Regime. Gott möge sie alle segnen. Aber ich habe Freiheitsbewegung und Freiheitsmentalität und die ganze Moral drumherum habe ich immer verstanden, weil meine Familie ist so. Bin auch so groß geworden. Aber was mit dem hier abgeht heute, mit dem hier, mit Onoda abgeht, das ist so ein mega, hast du es gesehen auf dem Bild, dass er da sogar sein Schwert festhält, obwohl er gerade begnadigt wird?
Obwohl er ihm das auch auf dem nächsten Foto dann auch übergibt, nochmal so symbolisch. Aber ich verstehe komplett deine Abneigung und es ist natürlich auch ein großer Unterschied zwischen Revolution und zwischen Krieg. Ne? Das ist echt nochmal ein sehr, sehr großer Unterschied.
Ich glaube, ich wäre so eine Person aus dieser Hatergruppe geworden. So. Ich glaube, der hat ein Buch rausgebracht, sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Der war Autor dann auf einmal. Dann wurde sein Buch verfilmt. Dann gab es Musicals, Theater, alles, was man so machen kann damit, ne? Der hat sein Geld damit dann verdient, wurde zu etlichen Shows eingeladen, Interviews gehalten. Bestimmt wurde er auch nochmal irgendwie als Berater im japanischen Dings, keine Ahnung wo, eingestellt. Kann ich mir auch vorstellen. Oder er hat eine Kampfschule eröffnet.
Du hast auch wieder sehr viele Punkte sehr treffend vorausgesagt. Erstmal ist es aber so, dass sich Onoda in Japan nicht so wohl fühlt nach seiner Rückkehr. Ihm sind die Gebäude zu hoch, zu viele Menschen, zu viele Autos, zu viel Fernsehen, zu viel Werbung. Und deswegen wandert er zwischenzeitlich in eine japanische Kolonie nach Brasilien aus Und dort eröffnet er eine Rinderfarm, was ich ein bisschen makaber fand, weil, wie du ja weißt, er hat einfach 30 Jahre lang auf Lubang die Rinder von anderen Leuten geklaut und geschlachtet und jetzt macht er halt irgendwie eine eigene Rinderfarm auf. Das war irgendwie ein bisschen strange. Er heiratet dann dort auch eine japanische Teezeremonielehrerin und kehrt mit ihr 1984 nach Japan zurück. Den Grund dafür fand ich auch komplett absurd, aber er hat in den Nachrichten gehört, dass ein Teenager seine Eltern in Japan umgebracht hat. Und das findet er so schlimm, dass er sagt, hier, die Gesellschaft ist verloren in Japan, ich muss zurückkommen und ich muss etwas tun. Und deswegen engagiert er sich daraufhin in der Jugendarbeit, um junge Menschen zu lehren, wie man in der Natur überlebt. Er bringt den Überlebens- und Orientierungstechniken bei. Und, Parshad, du hast recht, er schreibt mehrere Bücher, darunter seine Memoiren. Keine Kapitulation, mein 30-jähriger Krieg. Und in diesem Buch beschreibt er dann seine Sicht auf den Krieg und sein Leben im Dschungel. Ich muss schon sagen, es ist schon spannend. Ich habe es nicht komplett gelesen, aber ich habe viele Ausschnitte daraus gelesen. Und es ist halt schon krass, nochmal so im Detail auch zu hören, diese ganze Zeit da im Dschungel. Aber natürlich schwingt da auch ganz viel mit, genau von dem, was du gesagt hast, was mich auch sehr, sehr abstößt. Also einfach eine Art von Sicht auf Krieg und Frieden, die ich überhaupt nicht teilen kann. 1996 fliegt er dann sogar nochmal nach Lubang zurück. Und davon können wir uns nochmal ein letztes Bild aus einem Fernsehbericht angucken. Da siehst du ihn dann nochmal eben 1996, viele, viele Jahre später. Du möchtest ihn gar nicht mehr beschreiben. Dann beschreibe ich mal, was auf dem Bild zu sehen
also,
ist.
Also ich kann es beschreiben. Aber es ist für mich so absurd, Alter. Jetzt ist es für mich so ein älterer japanischer Mann, der lächelt mit einer Brille, hat einen Anzug an, Krawatte. Wie als hätte er nicht die gefährlichste Denkweise der Welt gehabt, weißt du? So all die Jahre davor.
Mhm. Es ist ganz krass, er wird da am Flughafen von extrem vielen Reportern, von politischen Vertretern und von singenden und tanzenden Einheimischen empfangen und auch direkt interviewt. Und es gibt einen ganz, ganz kleinen Originalausschnitt, in dem er gefragt wird, wie er sich fühlt, jetzt wieder zurück an diesem Ort zu sein. Ich entschuldige mich schon mal, die Soundqualität ist leider nicht so gut, aber wir hören da mal ganz kurz rein.
Ja, 一方で昨日この島から日本に帰ったような、そんなもういろいろ複雑な気持ちです。It's
been 22 years. It's very, very complicated feeling I have right now. But however, I also, part of my feeling, I feel as if I was here yesterday.
Hat er nicht gesagt. Fühlt sich an, als wäre ich gestern hier gewesen oder fühlt sich an, als wäre es erst gestern. Bro, das ist nicht cool, dass du sowas sagst.
Also da kann ich dir sagen, dass dieser komplette Besuch auf der Insel wirklich einen sehr, sehr faden Beigeschmack hat. Die Menschen dort schmeißen eine riesige Party für ihn. Da gibt es wirklich, da hängen ganz groß irgendwelche Schilder und überall steht sein Name. Und wirklich, da sind Kinder, die tanzen, die haben Sachen für ihn einstudiert.
Aber er hat doch Einheimische umgebracht. Er ist doch ein Mörder.
Genau das wollte ich gerade sagen. Ich habe mir so Videos davon angeguckt. Man sieht in vielen Gesichtern trotzdem sehr viel Ablehnung und sehr viel Schmerz. Genau das, was du gesagt hast. Es sind 30 Menschen seinetwegen gestorben. Mehr als 100 wurden zusätzlich noch verletzt. 30 Jahre lang wurden die Menschen dort von ihm terrorisiert. Kinder haben sich da jahrzehntelang nicht mehr getraut, in den Wald zu gehen. Bauern haben ihr Vieh und ihre Ernten und Felder verloren. Und das hat mir auch nochmal so das Herz gebrochen. Ich habe dann später auch noch gelesen, dass sogar die Einheimischen selbst damals auch Flugblätter im Dschungel verteilt haben. Und darauf stand: Die Bewohner von Lubang sind Freunde, sie sind sehr nett. Und damit wollten sie ihm einfach sagen, bitte tu uns nichts, bitte hör auf, uns zu erschießen und hör auf, hier im Wald dein Unwesen zu treiben. Und deswegen ist es natürlich umso schlimmer, dass dann dieser Besuch dort so zelebriert wird, als wäre er einfach ein Held. Und somit kann man sagen, am Ende steht diese Geschichte von Onoda bis heute eben nicht nur für, und so interpretieren das natürlich trotzdem auch immer noch viele Menschen, und das ist ja auch okay, für außergewöhnliche Loyalität und Resilienz vor allen Dingen. Aber natürlich steht seine Geschichte vor allem auch für die zerstörerische Macht ideologischer Indoktrination und, wie ich auch schon vorhin meinte, für die Absurdität des Krieges. Am 16. Januar 2014 stirbt Onoda Hiro in Tokio an Herzversagen, ausgelöst durch eine Lungenentzündung. Er wird 91 Jahre alt, was ich unglaublich finde, wenn du 30 Jahre davon unter solchen Umständen im Dschungel verbracht hast. Es gibt noch ein ganz, ganz kleines Happy End, Parshad. Ich weiß nicht, ob du dich darüber freuen kannst nach allem, weil es ist natürlich trotzdem auch wirklich, also neben den ganzen seltsamen Sachen, neben der Absurdität, ist es natürlich trotzdem auch irgendwie an ganz vielen Stellen auch sehr, sehr bitter und schwer. Aber ich habe mich dann so ein bisschen umgeguckt, was heute auf dieser Insel, auf Lubang eigentlich abgeht und habe dann dabei festgestellt, dass heute Geld verdient wird mit Touristen, die sich auf die Spuren von Onoda machen. Es gibt den Onoda Trail in Caves und das ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen. Das ist so ein 8 Kilometer langer Weg, der führt vorbei an Bächen, jahrhundertealten Bäumen und 4 Höhlen, in denen sich Onoda und seine Soldaten damals versteckt haben. Und somit kann man sagen, profitieren die Menschen dort heute wenigstens noch so ein bisschen finanziell vom Mythos um den letzten Soldaten des Zweiten Weltkrieges, der einfach nicht aufgeben wollte. Wie geht's dir jetzt ganz am Ende nach vielen Emotionen und vielen Aufs und Abs? Was sind deine Gefühle?
Das ist eigentlich perfekt beschrieben. Ich bin extrem ausgelaugt tatsächlich. Ich habe erstmal mir anfangs gedacht, ja, das wird jetzt eine paranormale Geschichte, weißt du? Weil ich an was ganz anderes gedacht habe, an Geister oder Wesen oder sowas, die den Wald beschützen wollen, wie gesagt. Dann hast du mir die Geschichte von dem Soldaten erzählt, von Onoda. Und ich dachte, Onoda ist vielleicht ein Opfer der Waldgeister oder keine Ahnung was. Dann hast du mir erklärt gehabt, dass Onoda selbst dann fälschlicherweise als einer dieser Wesen da anerkannt oder erkannt oder keine Ahnung was wurde. Und ich dachte mir so, okay, die Geschichte hört ja schon bald auf. Wie krass, so vergeht die Zeit so schnell, hat Lotti mir jetzt den ganzen Anfang erzählt und jetzt kommen wir direkt zum Ende. Aber dass du mich dann so, also checkst du? Ich kann keine passenden Worte dafür finden, wie es mir gerade geht. Aber ich kann dir sagen, so wie wir es jetzt alle gehört haben, ich bin geflippt mehrmals. Und jetzt ganz zum Schluss, ich hab Schiss. Ich hab richtig Schiss.
Wovor hast du
Schiss? Ich hab Schiss, was so Patriotismus mit einem Menschen machen kann, mit einer Psyche, mit einem Verstand. Was so Nationalstolz und so. Ich bin ja absoluter Feind von sowas. Es kann gesunden Nationalstolz geben, wurde mir schon etliche Male gesagt. Worauf ich zum Beispiel stolz bin, ist ein Kind dieser Welt zu sein und Tradition und Kultur zu genießen, sei es jetzt die persische, sei es die deutsche, die hessische, sei es jetzt die japanische, weißt du? Aber so, wenn Leute sagen, mein Land hier, mein Land da und Krieg und ist und im Namen meines Landes und dann siehst du, was passiert. Dann siehst du, was passiert. Passt auch so ein bisschen jetzt zu der jetzigen Zeit, die wir gerade durchmachen, weil wir erleben ja ganz viel so Nationalstolz und Patriotismus, der sich gruseligerweise immer mehr so eine ganz, ganz, wie soll man sagen, so ein Horror-Ding. Es ist ja alles Horror, weißt du? Es gibt kein passenderes Wort als Horror. In so ein Horror-Ding verwandelt und das, ich finde, er ist so einer der besten Beispiele, die wir uns vor Augen halten sollten. Das ist ja nicht mal irgendwie beleidigend gemeint oder jetzt auch nicht irgendwie so ein Gen Z-Wort, sondern es ist wirklich ernst gemeint. Das ist geistesgestört, das ist geisteskrank. Das ist seine Psyche, er war krank, ist krank gewesen. Ich weiß nicht, ob er dann von seinem ganzen Wahn, aber der war ja wirklich besessen von Krieg und besessen von Stolz seines Landes gegenüber. Das hört sich so absurd für uns an, aber wir sind jetzt gerade mit den Leuten, die so unterwegs sind in der Politik und Gesellschaft, Internet und Co., sind wir nicht so weit davon entfernt wie ein Onoda. To be honest.
Boah, ich finde, das waren sehr, sehr treffende und die absolut richtigen abschließenden Worte eigentlich zu dieser Geschichte. Ich will dir nur noch auch die Information mit auf den Weg geben, weil du es, glaube ich, gerade auch schon die ganze Zeit gespürt hast. Ohne ihn jetzt hier am Ende noch weiter zu bashen. Es ist ja auch okay, diese Geschichte eben auch super kritisch zu sehen und trotzdem auch die, sage ich mal, die ironischen Seiten an dem, was da passiert ist, irgendwie auch aufzuzeigen. Aber was auch sehr bezeichnend ist, dass Onoda Hiro vor allen Dingen auch von der Rechten sehr vereinnahmt wurde in Japan. Also die Menschen eben genau mit all dem, was du gerade beschrieben hast, haben sich gedacht, oh Mensch, das ist doch eine tolle Symbolfigur für unseren Nationalstolz und für eine Art von Japan, wie das einfach die meisten Menschen eben, glaube ich, genau nicht haben wollen und auch wie wir hier nicht ein Deutschland haben wollen, das irgendwie von Konformität und irgendwelchen alten, ekelhaften Werten geprägt ist, die wiederum andere Menschen diskriminieren und ausschließen und so. Und deswegen ist auch schon wirklich spannend, wenn man da noch tiefer reingeht, wie sehr er dann auch, als er Japan kritisiert hat und die Gründe dafür genannt hat, warum er dann weggegangen ist aus Japan, ging es dann auch darum, dass die Leute ihm jetzt nicht mehr patriotisch genug wären und so. Und naja, also da könnte man noch sehr, sehr viele Punkte finden, die genau das unterstreichen, was du auch gerade gesagt hast, dass es auch eine sehr sinnbildliche Geschichte ist für die Zeit, in der wir verrückterweise jetzt leben und wieder in einer Situation sind, wo wir uns Gedanken darüber machen müssen. Also ich meine, Krieg gab es immer, aber das ist auch so, sich so anfühlt, als wenn es den auch wiedergeben könnte an Stellen und Orten, an denen es Krieg ganz lange nicht gab.
Weißt du, was ich aber auch voll wichtig finde, Lotti? Ich finde aber auch voll wichtig, dass man so einen Fall wie ihn, ne, dass man das auch im Geschichts- und im Ethikunterricht oder keine Ahnung, Sachkundeunterricht auch mitnimmt. Ich habe ja schon sehr viel gehört über Krieg. Wie gesagt, meine Familie ist ja mega kriegsbelastet und ich habe ja Generationstraumata ohne Ende mitzutragen. Jeden Tag denke ich irgendwie gefühlt an Krieg momentan, seitdem ich verstanden habe, was politisch hier abgeht und seitdem ich auch verstehen wollte, was meine Mutter, was sie alles durchgemacht hat. Weil ich habe ja die ganzen Jahre das ja verdrängt, komplett verdrängt, was meine Familie mit Krieg und durch Leid und alles, was so ein Unoda da erlebt hat oder gedacht hat, was passiert ist. Aber trotzdem hat mich diese Geschichte so mitgenommen, als 27-Jährige, die das alles schon, also das ist ja nicht weit entfernt von meiner Familie, das alles, was wir gerade besprochen haben mit Patriotismus und gefährlichem Nationalstolz. Aber trotzdem hat mich deine Geschichte heute, dieser Plot, so mitgenommen, dass ich es als wichtig, sehr wichtig empfinde, dass wenn es hier Lehrerinnen, Lehrer gibt, irgendwelche Leute vom Bildungssystem, dann nimmt das auf jeden Fall mit für die Schule und für unsere Kids, für die Zukunft. Oder Leute, wenn CreatorInnen jetzt gerade zuhören, die Geschichtscontent machen auf TikTok, nehmt diese Geschichte mit, verbreitet diese Geschichte, weil die ist wirklich unglaublich und die hat, ich bin sprachlos und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen solche Geschichten, um dann herauszufinden, ey, das hat am Ende ihm gar nichts gebracht. So wie das uns auch alles, was wir heute gerade mitbekommen, das wird uns alle zu nichts und wieder nichts. Ja. Ich schwöre, bevor ich so ein TikTok mache, Alter.
Mach ein TikTok über Unnoda.
Ich will nicht mehr. Ich will nicht.
Du willst mit dem, glaube ich, eigentlich auch wirklich nichts mehr zu tun haben, verständlicherweise. Ich hoffe aber natürlich auch, dass hier heute diesen Podcast ein paar Menschen hören und natürlich auch, dass viele Menschen zum Nachdenken anregt. Und ich finde, du hast unfassbar treffende und wichtige Worte zum Schluss nochmal gesagt. Parshad gibt es aber ganz unabhängig von dieser Thematik und von der ganzen Geschichte heute. Gibt es noch irgendwas, was du gerne mit den Menschen da draußen teilen möchtest? Wenn es da was gibt, dann darfst du das natürlich gerne zum Schluss hier auch noch mit uns teilen.
Das Einzige, was ich sagen möchte, Mama, ich liebe dich. Mama, du bist die größte Heldin. Mama und an meine ehrenhaften Onkels da im Himmel, ihr seid mein Leben. Ich denke, ihr lebt in unseren Herzen weiter. Danke, dass ihr für die Freiheit gekämpft habt. Das ist die Einzige, ich möchte keine Werbung machen. Aber wenn wir schon beim Thema Krieg sind, dann das auf jeden Fall.
Jetzt habe ich ja ein bisschen hier ein Porträt.
Aber Lotti, danke für die krasse Story. Vielen Dank. Also sorry auch.
Ich hatte zwischenzeitlich Angst, dass es zu doll war, dass ich dich damit
Nein, das nicht. Hauptsache es ging nicht um meinen Vater, das ist alles okay. Aber das habe ich auch in diesem Fragebogen da gedings. Ne? Nix über Vater. Bei Vaterkomplex krache ich auseinander, habe ich zu Herrn gesagt. Aber danke, Lotti. Ich hoffe, ich habe nicht zu anstrengend reagiert. Ich habe irgendwann die Kameras und alles hier vergessen und fast die Wasserflaschen hier umgeschmissen, weil ich habe auch sehr, sehr wenig Geduld, wie du merkst. Ich bin einfach sehr temperamentvoll. Habe ich von meinen Onkels, habe ich von meiner Mama und von meiner ganzen Familie. Vielen Dank für die Story und danke für vor allem für diese wichtige Lehre.
Ich danke dir für all deine Emotionen. Ich danke dir fürs Mitfiebern. Ich danke dir fürs Dasein. Und ich grüße auch am Ende deine Onkels und deine Mama.
Oh, jetzt hör auf, wie muss ich heulen sonst?
Das müssen tolle Leute sein.
Sehr tolle Leute.
Sonst wärst du ja auch nicht so toll, wie du jetzt bist. Und deswegen... Danke, dass wir uns heute auf diesem sehr abstrusen Weg kennenlernen konnten und ich hoffe, du erholst dich ein bisschen von der Unruhe-Geschichte.
Ich hoffe, du auch. Danke nochmal.
Tschüss, ciao, Pascha. Ciao.
Danke. Tschüss, ganz viel Liebe. Ciao, ciao.
Ciao, ganz viel Liebe zurück.
Plothouse ist ein Studio Bummens Original.
Skript und Recherche: Lotti. Produktion und Redaktion: Laura Pohl. Executive Producer: Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Sounddesign: Chris Kahles. Social Media: Jessica Linder. Neue Folgen gibt's jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.
Was ein Plot, Alter! Du hast mich ruiniert, Lotti! Du hast mich fast am Ende sogar zum Heulen gebracht, ey. Ich weiß ja, dass ich lieg nicht damit falsch, ne, wenn du das alles selbst schreibst, ne? Ich habe ja schon richtig verstanden. Du hast mich wirklich, sorry, wenn ich so ekelhaft jetzt spreche, aber du hast mich wirklich gefickt, Alter. Du hast mich wirklich, wirklich, wie du die Story aufgebaut hast. Ich war manchmal sogar schon so, hä? Das ist jetzt nicht, das kann es nicht gewesen sein. Nee, das kann es jetzt. Und du bist so gut, Alter. Du bist so gut. Lotti, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht
mehr. Nehmt ihr das noch auf? Alle so, ja, zum Glück.
Du bist so krass im Schreiben. Ich habe den größten Respekt. Ich weiß ja, dass du eine krasse Autorin bist, aber heute hast du mich wirklich, also ich kann eine Menge von dir lernen, Alter. Ich bin mit meinen vier läppischen Jahren, bin ich ja ein Pisser, Alter. Was egal, also du hast mich ruiniert heute 15 Mal. Dass ich überhaupt aufstehe und so während der Podcast aufzeichne, weil ich keine Geduld mehr habe, so, das ist mir noch nie passiert. Und ich bin Gen Z TikTok-Generation mit einer Aufmerksamkeitsspanne von 10 Millisekunden. Nicht mal 10 Sekunden, sondern 10 Millisekunden.
Hallo, hallo, hallo. Bevor ihr jetzt alle abschaltet, habe ich noch eine ganz kleine, feine Bitte an euch. Wir möchten euch, also unsere Plotties, noch ein bisschen besser kennenlernen, um Plothouse noch mehr auf eure Wünsche und Interessen anpassen zu können. Deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmt und bei einer kleinen Umfrage mitmacht. Es geht ganz schnell und ganz einfach, versprochen. Und als kleines Dankeschön könnt ihr sogar was gewinnen. Mehr Infos, was es da zu gewinnen gibt, findet ihr am Ende der Umfrage. Und den Link zur Umfrage findet ihr in den Shownotes oder in der Bio von unserem Plothouse Instagram-Account. Wir freuen uns auf euer Feedback und jetzt schon mal ein ganz, ganz großes Dankeschön fürs Einschalten natürlich und auch fürs Beantworten der Umfrage. Bis ganz bald. Liebste Grüße.